Herzlich willkommen oder willkommen zurück bei Blutrausch, ein True Crime Podcast zweier alter Freunde. An dieser Stelle hört ihr normalerweise neben mir, Fabian, immer den großartigen Daniel, bester Ex-Mitbewohner und bester Podcast-Partner der Welt. Aber heute an dieser Stelle nicht Daniel, sondern ein junger Mann, der mindestens genauso sympathisch ist. Naja, nicht mindestens, das würde dann Daniel ja überflügeln, das geht ja nicht. Aber genauso sympathisch ist Flo Rubens von Radio Siegen, quasi Kollege, seit wir unseren kleinen Radio-Spin-Off haben. Ich übertreibe jetzt hier mal ein bisschen und bezeichne mich als Radio-Kollegen. Flo, wie geht's dir?
Sehr, sehr gut. Ja, vielen Dank, dass ich Daniel heute ein bisschen vertreten darf. Liebe Grüße gehen raus. Ich habe gehört, er ist sehr im Stress und deswegen darf er gerne mal eine Woche ausspannen.
Ja, also ausspannen tut er ja wirklich gar nicht. Der ist wirklich bis hinten gegen im Stress. Das zieht sich ja auch schon seit ein paar Wochen. Daher ist unser Podcast-Output so zum Jahresende hin etwas unbefriedigend. Aber ich wollte jetzt nicht noch eine Woche liegen lassen und habe gedacht, wen kenne ich, der nichts zu tun hat und bestimmt kurzfristig Zeit hat. Dann dachte ich, Radio-Reporter, das sind faule Gesellen. Der Flo, der hat safe Zeit direkt.
Kaum was zu tun, nein. Ja, ich habe jetzt die letzten beiden Tage auch eine sinnvolle Tätigkeit bei diesem tollen Wetter gesucht und habe meine Kammer in der Wohnung habe ich renoviert. Ich war quasi zwei Tage in der Kammer. Also ich bin auch froh, dass ich nochmal raus darf. Ansonsten immer nur Frühsendung und Frühschicht und nur Kollegen gesehen. Ja.
Die Kammer renoviert, das klingt, als ob du in so einen Folterraum da gebaut hättest. Das ist, ja. Möchtest du das ausführen?
Wer weiß, Fabian. Es ist einfach eine Abstellkammer. Ach so. Und ich kriege da neue Technik rein für die Heizung. Und dann habe ich gedacht, du nutzt das jetzt mal. Du wirst ja für den Techniker eben ein bisschen was freiräumen. Und dann habe ich, das sieht ja richtig mies aus. Und dann habe ich eine Kammer, wo man ab und zu einmal am Tag die Tür aufmacht, renoviert. Ich weiß auch nicht, ob das großen Sinn macht, aber ich hatte nichts anderes zu tun.
Ja, also dieser Handwerker, der jetzt da war, um die Technik anzubringen, der hat auf jeden Fall einen super Eindruck von deiner Kammer. Das ist doch schon mal wert gewesen. Ja.
Ich glaube, es war auch einfach alles für den Eindruck. Ich wollte einfach einen guten Eindruck hinterlassen.
So wie, ich weiß nicht, ob du ein Simpsons-Seher bist, aber ich habe früher die Simpsons so gefeiert. Und es gibt so eine Folge, wo Marge eine Putzfrau einstellt und dann, bevor die Putzfrau kommt, erstmal selber das Haus putzt, um einen guten Eindruck zu machen. So stelle ich mir das gerade vor.
Oh, da kenne ich aber einige, wo es genau darauf zutrifft.
Ja, auf jeden Fall, das ist so typisches Verhalten. Meine Mutter wäre genauso gewesen. Wir hatten auch mal eine Putzkraft und ich wette, bevor die gekommen ist, wurde beim ersten Mal auch durchgeputzt.
Die kann ja dann die Fenster machen.
Ja, genau. Wenn sie noch was findet, dann ist sie richtig gut, dann behalten wir sie.
Sehr gut. Ich kann eine Geschichte von meiner Mutter und meiner Oma, also Schwiegermutter von meiner Mama, und die kam immer rein und das Erste, was sie gemacht hat, ist sie oben mit dem Finger über den Türrahmen gegangen und hat geguckt, ob es sauber ist. Das war noch andere Zeit.
Ja, das ist eine andere Generation. Ich habe da neulich auch mal irgendwie drüber gesprochen. Der erste Grundschuldirektor, den ich hatte, so Dorfschule, Grundschule, also Anfang der 90er Jahre, der Ende der 80er, Anfang der 90er, das war auch noch so eine ganz alte Generation, das war so einer, der hat noch so an den Ohren gezogen und Ohrfeigen verteilt und mit dem Lineal auf die Finger gehauen und so, ne, wo die Eltern heute die Schule mit Klagen und Amokläufen überziehen würden wahrscheinlich. Ja, das ist dann halt so diese Ordentlichkeit, aber auch diese erzieherische Strenge so dieser älteren Generation, die stirbt halt langsam aus. Naja, ich bin mal gespannt heute, wie du zu dem Fall stehst, über den wir sprechen werden. Ich habe dir was Spannendes aus der deutschen Kriminalhistorie mitgebracht. Eigentlich wollte ich irgendwas Gemetzelmäßiges erzählen, weil ich weiß, Daniel steht gar nicht so auf diese super blutigen Fälle. Und dann dachte ich, ich mache einen Fall, den er nicht vermissen wird. Weißt du, wenn er nicht daran teilhat, wo er nicht traurig ist, dass er nicht dabei ist. So, ne?
Du lädst quasi bei mir deine Reste ab, die du mit Daniel nicht
machen kannst. Das war so der Plan. Dann dachte ich aber heute beim Spazierengehen so, nee, der Flo, der ist einfach ein zu guter Gesprächspartner und das ist auch ein zu cleveres Kerlchen, um den für so einen Gemetzelfall zu verblasen. Wir machen irgendwie was wirklich so ein bisschen Mysteriöses, Spannendes, was auch wirklich so Gesprächs- und Diskussionssubstanz bietet. Also ich habe mich da nochmal umentschieden.
Oh, ich bin sehr gespannt, vor allem, weil das ja, die Situation ist ja für mich ganz schwierig. Ne? Es ist ja der absolute Kontrollverlust, dich jemandem auszusetzen, wo du dann selber vorher nicht die Fragen überlegt hast oder auch inhaltlich gar keine Ahnung hast und musst dann spontan reagieren. Deswegen auf jeden Fall Props an Daniel, dass er das so hinkriegt. Also das Reagieren ist auch nicht so ohne, muss man ja sagen.
Nee, ich glaube, das unterschätzen Menschen auch tatsächlich relativ häufig, wie schwierig das wirklich ist, sich da immer wieder neu drauf einzulassen und dann irgendwie mitzudenken und drin zu bleiben und dann auch die richtigen Fragen zur richtigen Zeit zu stellen. Ne? Du hast das ja aber einmal schon ganz hervorragend gemacht. Du warst ja bei unserer dritten Radiofolge dabei. Die Folge heißt Eingefroren, eine Folge, wo es um ja, tote Säuglinge geht. Und das ist, muss ich sagen, tatsächlich eine meiner ja, Lieblingsfolgen, ist ein hartes Wort bei dieser Thematik, aber es ist eine der Folgen geworden im Blutrausch-Kontext, die ich mit am gelungensten finde. Und deswegen bin ich froh, dass du jetzt heute dann auch Daniel vertrittst. So.
Ja, wobei ich da ja so ein bisschen noch selber was mitgebracht hatte, weil ich ja teilweise in dem Prozess drin war. Von daher ist mir noch ein bisschen leichter gefallen, weil ich wusste, okay, inhaltlich geht's in diese Richtung, ne?
Ja, stimmt, du hast vorbereitet, aber du hattest auch da kein Skript oder so, du musstest dann dich auch auf den Moment einlassen. Ne? Klar, du konntest dir vorher schon so ein paar Dinge überlegen. Ich kann mir vorstellen, du bist ja auch jemand, der so die True Crime-Thematik auch so ein bisschen privat feiert oder so, der da immer wieder mal reinhört und reinsieht. Daher kann ich mir vorstellen, dass du den Fall, über den es heute geht, kennst. Und dass du da vielleicht auch schon irgendwie mal drüber spekuliert und dir eine Meinung gebildet hast. Wie gesagt, großer bekannter Fall der deutschen Kriminalgeschichte.
Der deutschen Kriminalgeschichte. Ich bin jetzt schon mal überlegen, was es sein könnte. Du hast noch gar nichts gesagt.
Es geht um die Entführung eines kleinen Mädchens, das dann im Rahmen dieser Entführung leider verstirbt. Ursula Herrmann, ein kleines Mädchen aus Oberbayern. Der vermeintliche Täter, der vermeintliche Entführer ist auch schon seit langer Zeit hinter Gittern, beziehungsweise mittlerweile verstorben. Ein damals arbeitsloser Radiotechniker namens Werner Masurek. Aber es regen sich immer wieder so ein bisschen Zweifel an dessen Täterschaft oder Alleintäterschaft. Das ist ein ja durchaus spannendes und auch tragisches Stück deutsche Kriminalgeschichte.
Ich kenne den Fall nicht.
Das aber es freut mich. Überrascht mich zum einen, aber er freut mich auch zum anderen. Ja.
Nein, ich kann ihn wirklich nicht. Also vielleicht, wenn jetzt gleich so ein paar Sachen drumherum erzählt werden, klingelt vielleicht was, aber jetzt so beim ersten Anreißen tatsächlich noch nicht gehört.
Ja, ich kann mir das auch vorstellen, dass du dann gleich so ein Aha-Erlebnis haben wirst, weil es gibt so ein paar Elemente in diesem Fall, die doch sehr außergewöhnlich sind und die du bestimmt dann schon mal gehört, aber nicht unter diesem Fall abgespeichert hast. Und dann einfach so die große Erleuchtung dich heimsucht, wenn ich davon erzähle. Ich will allerdings kurz noch auf einen anderen Fall zu sprechen kommen. Und zwar habe ich dir das im Vorgespräch gerade schon erzählt. Es ist etwas passiert. Das möchte ich der Zuhörerschaft gerne erzählen, was ich ja sehr, sehr erwähnenswert und krass finde. Daniel und ich, wir waren uns immer bewusst, dass irgendwann der Tag kommen würde, an dem eine unserer Folgen von einem Menschen gehört wird, der mit diesem Fall zu tun hat. Ein, weiß ich nicht, Opfer, Bekannter des Opfers, Familienangehörige, Täter, was auch immer. Und ausgerechnet bei unserer letzten Radiofolge ist das eingetreten. Kurz für die Leute, die es noch nicht gehört haben, es geht um den Tod, um die Ermordung eines 6-jährigen Mädchens in unserer Heimatstadt Siegen, wo auch Flo zu Hause ist und auch damals gelebt hat. Und der Bruder dieses Mädchens schrieb mich an und hatte diese Folge zufällig im Radio gehört, ohne zu wissen, dass sie laufen würde, was ihn natürlich ein bisschen geschockt hat. Aber er war dann sehr dankbar und gerührt, dass wir ja das Andenken seiner Schwester bewahren. Und wir stehen seitdem auch in Kontakt. Das ist so ein bisschen gänsehautig für mich, aber auch irgendwie ja eine schöne Entwicklung.
Kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja, ich habe ja auch eine besondere Verbindung zu dem Fall, weil das halt ein Katzensprung von meinem Ort ist, wo ich aufgewachsen bin. Du hast ja auch von Lindenberg erzählt, deine Oma ist da ja quasi, hat da ja gelebt und du hast dann auch Zeit da verbracht, ne?
Genau, direkt da, Wetzlarer Straße, das ist diese Hauptstraße, die da runtergeht und die hat da in diesen Mehrfamilienhäusern gewohnt. Schräg gegenüber war früher so ein Café-Kiosk und so ein Spielplatz.
Ja, an dem Spielplatz ist quasi mein Elternhaus sozusagen. Ah. Also es könnte sogar sehr gut sein, dass wir uns als Kinder mal über den Weg gelaufen
sind. Sehr gut möglich. Da gab es irgendwie so ein Kletterpilzhäuschen, da habe ich immer rumgeklettert und so, keine Ahnung.
Ja, da habe ich mir ein Loch in den Kopf geschlagen.
Ja, das war ganz cool, weil das konnte man vom Balkon meiner Oma aus sehen. Also meine Eltern hatten mich quasi immer auf dem Schirm, wenn ich da war und ich hatte dann so eine gefühlte Freiheit. Ne? Aber Lindenberg, du sagst, ist quasi ganz um die Ecke vom Wohnort und Verschwindeort des kleinen Mädchens. Also wir hatten da eben drüber gesprochen, du hast das damals auch ja bewusst miterlebt und warst da auch bei diesem Gedenkmarsch mit unterwegs als Kind, ne?
Ja. Ja, also ganz krass. Also ich war 10, als da El Medina verschwunden ist. Und auch unmittelbar, nachdem sie verschwunden ist, war das halt auch das erste Mal, dass man auch irgendwie, ja, ja, die Eltern auch so in Angst erlebt hat. Ne? Also ich kann mich noch wirklich lebhaft daran erinnern, dass wir halt nicht alleine draußen spielen durften. Das war so, also immer nur mit Freunden zusammen oder ich mit meiner Schwester. Alleine war halt schwierig, auch auf dem Weg zur Schule, Grundschule war ich ja damals, war es dann auch so, dass man halt auch nur noch alleine gehen durfte. Und ich kann mich auch noch daran erinnern, dass meine Mutter auch damals immer mal wieder auch Kleidung auch dann an diesen, es war ja ein Container, wo
Ja.
Medina und ihre Familie, also eine Flüchtlingsunterkunft, wo sie gelebt hat, auch immer mal wieder Kleidung vorher auch vorbeigebracht hatte. Also der Ort war mir sehr bewusst, weil er auch so der erweiterte Kreis war, wo man sich halt auch als 10-Jähriger bewegen durfte, ne? Also 10 Minuten von so meinem Wohnhaus entfernt. Deswegen hat mich das schon damals mitgenommen. Vor allem so die Reaktion der Erwachsenen, wo man halt erstmal so miterlebt hat, die haben richtig Sorge und auch denen geht das nah. Und spätestens dann, als ja, dann El Medina dann tot aufgefunden wurde und es diesen Trauermarsch gab mit tausenden Menschen, da hat man schon gedacht, das ist was wirklich ganz Schreckliches passiert.
Ja, ich habe das ja in der Folge auch so formuliert, dass das so meine dorfkindliche Naivität so erschüttert hat. Also klar, ich war dann etwas älter, ich war irgendwie 14, hatten wir, ja, 14. Und trotzdem ist das so ein Ding gewesen, wo für mich einfach, ja, das mir zum ersten Mal klar wurde, dass auch Kinder ins Visier von schlimmen Menschen in Anführungsstrichen geraten können, ne? Dass nicht irgendwie, dass man nicht unbedingt was getan haben muss, um aufs Visier von jemandem zu kommen, sondern dass es einfach sowas wie menschliche Raubtiere gibt, die einfach nach schwächeren Opfern suchen. Und ja, sechsjähriges Kind, das war natürlich damals besonders schlimm und das hat in der Stadt auch krasse Spuren hinterlassen. Wir merken das ja im Rahmen des Podcasts, seit wir den machen, mit den Heimatfällen werden wir immer wieder auf diesen Fall auch angesprochen. Also der hat sich in der Erinnerung so richtig festgesetzt, ne?
Kann ich mir wirklich auch sehr gut vorstellen. Ich höre es auch immer mal wieder, wobei natürlich jetzt einige Jahre mittlerweile da vergangen sind, wo du sagtest, der Bruder hat sich bei dir gemeldet. Also ich hatte eine ähnliche Begegnung, also tatsächlich auch mit ihm, weil das war damals auch wirklich aus dem Nichts sozusagen. Wir machen immer mal im Vierteljahr machen wir so ein Radiokonzert mit Radio Siegen, wo dann halt auch lokale Künstler kommen können. Und da haben wir vor einigen Jahren so ein Rap-Special gemacht. Und einer, der da halt aufgetreten ist, was wir vorher halt auch nicht wussten, war halt El Medinas Bruder und der eben auch in einem Song so diesen Mord an seiner Schwester verarbeitet hat und da auch ein bisschen was dann noch zu gesagt hat. Und das hat dann auch noch wirklich einiges da nochmal nach oben gebracht. Und spätestens seitdem habe ich auch wirklich sehr, sehr häufig auch nochmal an den Fall gedacht und war auch wirklich sehr dankbar, dass ihr den dann auch nochmal gemacht habt.
Ja, ich hatte den in seiner Gänze gar nicht so auf dem Schirm, bis wir den gemacht haben. Ich hatte immer nur diesen Kindermord an sich auf dem Schirm, was das für ein unerfreulicher Mensch war, der dahinter steckt und was der noch so auf dem Kerbholz hatte, hatte ich ehrlich gesagt gar nicht auf dem Schirm. Auch dann natürlich krass, so für dich dann wahrscheinlich rückblickend dann zu wissen, dass so ein Mensch quasi unweit von dir gelebt hat, so und du als Kind und auch mit deiner Schwester hast du gesagt, ne, dass man hätte ja im Prinzip da auch jederzeit ins Visier von so jemandem kommen können. Ist schon krass, was da im Umkreis sich für Menschen bewegen, wo man so gar keinen Einblick in deren Historien und in deren dunkle Seiten hat. Ja, was El Medinas Bruder dazu zu sagen hat, das werden wir im Januar hören in unserer Radiofolge. Wie gesagt, wir sind dann im Gespräch geblieben und es ist dann so geblieben, dass er darum gebeten hat, wenn unsererseits Interesse besteht, dass die Geschichte selber erzählen zu können, also seine Seite der Geschichte und was daraus entstanden und geworden ist, wie es für die Familie weiterging. Und auch wenn das natürlich super emotional werden wird und eine Situation, die für Daniel und mich vollkommen neu ist, möchte ich ihm das natürlich gerne zugestehen und wir sind sehr gespannt, was dann da für ein Gespräch entstehen wird. Aber ja, der Fall El Medina, den haken wir dann jetzt quasi ab für heute und ich bin dann gespannt, was im Januar aus dieser Aufnahme mit ihrem Bruder werden wird. Das wird, wie gesagt, emotionales Stück Podcast-Geschichte für uns heute. Also wie angekündigt, der Fall Ursula Hermann. Auch hier eine kleine Zeitreise. Das Jahr 1981, da gab es uns beide noch nicht, also etwas vor unserer Zeit, ja, etwas mehr vor deiner. Also ich war quasi kurz danach am Start, aber naja, egal. Der 15. September 1981 ist ein regulärer Dienstag, ein Schultag im oberbayerischen Eching, das ist am Ammersee, das ist so eine relativ schöne, wie soll ich sagen, ja, Ferienregion. Da, das ist, glaube ich, das auslaufende Lechtal. Also das geht dann so in dieses österreichische Lechtal über, ja, bergig, bayerisch, sehe ich schön. Da lebt Ursula Herrmann, die besucht die 5. Klasse und hat an diesem Tag auch ihren ersten Schultag nach den Sommerferien. Die lebt gemeinsam mit ihrem Vater, der ist Lehrer, und ihrer Mutter, die als ja, klassische Hausfrau zu Hause so das Regiment schwingt, und ihren Geschwistern. Die kommt nach der Schule ganz normal nach Hause, erzählt so aufgeregt, wie es war. Erster Schultag, weiterführende Schule, kann man sich sicherlich noch dran erinnern. Also ich habe da noch recht lebhafte Erinnerungen dran. Da gibt es dann recht viel zu erzählen. Nimmt kurz dann so ein Mittagessen zu sich, übt mit ihrem Bruder Michael ein bisschen Klavier. Also das ist eine sehr musische Familie und sie hat so externen Musikunterricht, gibt das aber so ein bisschen an ihren Bruder weiter und fährt dann eben später in den Nachbarort Schondorf, um da Tourenunterricht zu nehmen und dann später ihren Onkel und ihre Tante zu besuchen. Das ist so ein Wochenritual quasi. Also einmal die Woche gleicher Ablauf. Ursula Herrmann besucht dann irgendwie den Tourenunterricht und abends dann Onkel und Tante, wo sie dann meistens auch zu Abend ist und dann von da aus dann nach Hause fährt. Das ist auch an diesem Tag so. Sie, ja, verquatscht sich dann so ein bisschen bei Onkel und Tante und irgendwann gegen 19 Uhr ruft ihr Vater dann dort an und bittet sie, nach Hause zu kommen. Sie hat so ein bisschen die Zeit vergessen. Und um 7:15 macht sie sich dann auf den Weg mit ihrem Fahrrad zurück zum Elternhaus. Die Strecke dauert normalerweise so 20 Minuten. Das ist so eine malerische Strecke an einem See entlang. Tatsächlich bin ich da mal gewesen, ohne zu wissen, dass es dieser Kriminalfall da spielt. Also ich habe die Location so vor Augen, habe die aber so unabhängig von dem Fall kennengelernt. Sie erscheint aber nicht nach 20 Minuten zu Hause im Elternhaus und gegen 8 beginnen die Eltern sich bereits Sorgen zu machen und der Vater fährt mit dem Auto entgegen Richtung Schondorf, um ja, zu gucken, ob er auf dem Weg irgendwo seine Tochter antrifft. Also die war unheimlich zuverlässig, sodass man da ja davon ausgehen konnte, wenn die nicht wirklich innerhalb von diesem doch sehr kurzen Zeitfenster 20 Minuten für den Heimweg zu Hause aufschlägt, dass dann wahrscheinlich irgendwas passiert sein könnte.
Ist ja häufig so, das sind immer, wird ja häufig so genannt, das sind ja dann immer so die Kinder, wo die Eltern direkt sagen, da ist irgendwas falsch. Also sehr verlässliche Kinder, wo du halt auch weißt, wenn irgendwas ist, dann wird irgendwie angerufen. Wobei, gut, andere Zeiten, 81, da war es nicht eben irgendwann mit Smartphone, ich habe einen Platten am Fahrrad. Sowas kann ja natürlich dann immer mal passieren.
Ja, genau. Aber ich weiß, meine Eltern hätten es wahrscheinlich nicht gemacht. Also ich war zwar auch immer so relativ zuverlässig, was das angeht, so wenn Uhrzeiten verabredet waren. Und ich habe auch angerufen, wenn ich konnte, aber ich habe auch dann gerne mal so ein bisschen rumgetrödelt. Also ich glaube, nach 20 Minuten nach der verabredeten Heimkunftszeit, da hätte sich bei mir keiner auf den Weg gemacht, um nachzugucken. Also das spricht schon dafür, dass Ursula an sich ein total zuverlässiges Kind war, ne?
Und der Vater fährt jetzt sofort los und schaut nach.
Genau, also parallel zu diesem Seeweg, den sie immer fährt, so ein Fahrrad-Gehweg, der sich an so einem See entlang schlängelt, da ist parallel dazu ist einfach diese Straße, die ganz normale Lunch-Verbindung Richtung Schondorf, sodass man, wenn man dann daher fährt, sehen könnte, wer sich da auf diesem Seeweg bewegt. Und das macht er also. Er fährt dann quasi zum Haus von Onkel und Tante, hält auf dem Weg Ausschau, kann seine 10-jährige Tochter allerdings nicht finden, trifft sie dann auch in letzter Hoffnung quasi nicht im Haus von Onkel und Tante an. Da versucht er es natürlich auch noch. Die können ihm aber nur sagen, dass sie tatsächlich 7:15 wie verabredet das Haus verlassen hat und sich auf den Weg gemacht hat. Die Familie ist jetzt also relativ schnell in Sorge und direkt der Meinung, dass da irgendwas passiert sein muss, ein Verbrechen, denn sie haben sie auch auf dem Weg nicht gefunden, also Unfall schließen sie auch aus und direkt wird die Polizei eingeschaltet und das Kind als vermisst gemeldet. Ist ja so ein Ding, da sprechen wir immer wieder drüber im Podcast, es gibt diese Regelung nicht, die immer wieder so kolportiert wird, 24 Stunden muss man vermisst sein, um als vermisst gemeldet zu werden. Als erwachsene Person kann man im Prinzip verschwinden, solange man möchte, da ist es gar nicht so leicht, einen als vermisst zu melden. Bei Kindern wird in der Regel sofort gehandelt, eben weil es Kinder sind, ne? Weil die natürlich besonderen Schutzes bedürfen und eben auch besonders anfällig sind für ja, Verbrechen.
Zumal das ja jetzt auch eine Strecke ist, die ja Ursula offensichtlich häufiger fährt und die sie kennt und wo man sich ja jetzt nicht irgendwie groß da verfransen kann oder so. Ne? Oder?
Nee, das ist tatsächlich eine direkte Strecke zwischen zwei Ortschaften, also da gibt es auch keine labyrinthartigen Abzweigungen oder so, das ist wirklich sehr, sehr straight. Und das ist, wie gesagt, für sie absoluter Alltag. Ne? Das ist einmal die Woche auf jeden Fall ihr Standardprogramm und darüber hinaus wird sie wahrscheinlich auch zu anderen Gelegenheiten diese Strecke öfter gefahren sein. Also das ist auch wirklich absolut auszuschließen, dass sie sich da irgendwie verlaufen haben könnte. Das kennt sie wie ihre Westentasche, ne? Dieses Gebiet. Ich muss gerade mal meine Kehle befeuchten mit diesem großartigen schottischen Whisky hier, der mich hier aus dem Glas so, der Geruch steigt mir schon die ganze Zeit in die Nase.
Ist ein bisschen torfig.
Ja, ich mag's torfig.
Ah, okay. Ich bin generell nicht so der Whisky-Trinker.
Ich bin da auch erst zu geworden. Ich glaube, man muss, ich glaube, der Gaumen kann auch erwachsen werden. Weißt du, was ich meine?
Also ja,
was
so, weiß ich. Also
was so den Geschmack von verschiedenen Weinen angeht und auch von verschiedenen Spirituosen. Ich glaube, das ist ein Prozess, der irgendwann ist es so oder ist es halt nicht so.
Bei mir war es mit Käse so.
Ja, Käse ist auch so ein klassisches Beispiel, ja. Ich liebe Käse. Es gibt ein auf Käse spezialisiertes Lokal in unserer Heimatstadt, da muss ich dringend nochmal hingehen.
Ich glaube dunkel zu wissen, was du meinst.
Ja, der Bimkäse, absolute Institution in unserer Heimatstadt.
Ja, es ist auch ein Restaurant, wo man nach der Vorspeise schon satt ist, die man immer dazu geliefert bekommt.
Ja, gute Erinnerung an diesen Laden. Egal, wir schweifen ab, aber das gehört ja hier dazu. Die Polizei nimmt dieses Verschwinden von Ursula Herrmann super ernst und so wird schon um 8:30, also wirklich ganz, ganz kurz nach ihrem Verschwinden, polizeiliche Suchmaßnahmen eingeleitet. Und zwar der Gestalt, dass auch schon Spürhunde eingesetzt werden. Also es wird jetzt nicht nur irgendwie, der Dorfpolizist geht diesen Seeweg ab, sondern man bemüht sich tatsächlich schon relativ stark. Und so findet man etwas abseits von diesem Seeweg an einen Baum gelehnt ihr Fahrrad sowie auch ihren Tourenbeutel, der klemmt auf dem Gepäckträger. Und so ist dann natürlich klar, dass da was im Busch sein muss, denn sonst hätte sie sich ja nicht von ihrem Fahrrad entfernt und das dann so zurückgelassen.
Mhm.
Von ihr selber ist nach wie vor keine Spur zu finden. Die Polizei ist jetzt auch natürlich sofort richtig alarmiert und wird ein Großaufgebot bestellen. Auch also eine komplette Hundertschaft wird da vor Ort vorstellig werden mit mehreren Suchhunden. Aber Ursula Herrmann wird nicht gefunden. Man findet allerdings ein schwarzes Fernglas und 1,40 Meter Klingeldraht, der über 2,50 Meter über so einen Waldweg gespannt ist. Also quasi oberhalb der Strecke, die Ursula Herrmann zurücklegen müsste.
Wie so eine Falle, wo man reinfährt oder wie?
Ja, das habe ich beim ersten Mal auch gedacht, aber es ist eher, die Polizei geht eher davon aus, dass es ein Kommunikationsweg war. Also dass diese 1,40 Meter Draht, dass das zu einem längeren Draht gehörte, der dann irgendwie abgebaut wurde von dem oder den Tätern und diese 1,40 Meter wurden dann quasi vergessen. Und das könnte jetzt so gewesen sein, dass da irgendwie ein Signal dran festgemacht war, um jetzt zu wissen, wann jemand diesen bestimmten Punkt passiert. Oder um da wirklich so dosentelefonmäßig miteinander in Kontakt zu stehen. Also es ist aufgrund der Beschaffenheit relativ schnell klar, das ist eine Kommunikationsanlage oder ein Warnsystem, welcher Art auch immer. Ne? Das gerät allerdings in Vergessenheit erstmal. Das wird erst zu einem späteren Zeitpunkt wieder eine Rolle spielen. Den lassen sie also auch hängen, den Draht. Und so ist erstmal nur dieses schwarze Fernglas quasi von Interesse, die Besitztümer von Ursula Herrmann und man stellt erstmal so die Suche nach dem Kind in den Vordergrund.
Und wie macht man das? Also so jetzt klassischerweise, dass man erstmal so den Radius absteckt?
Genau. Genau, also man hat wie gesagt da eine Hundertschaft direkt vor Ort bestellt und es gibt dann zum einen dieses klassische Abgehen von bestimmten Waldstücken, also auf beiden Seiten dieses Seeweges und dieser Landstraße. Was man aus 1000 Nachrichtensendungen kennt, so im 3 Meter Nebeneinander-Radius mit irgendwelchen Stöcken das Unterholz durchkämmen, natürlich nach ihr rufen, aber halt auch gezielter Einsatz von Suchhunden, die jetzt natürlich durch ihr Fahrrad, durch ihre Tasche auch ganz, ganz frische Duftspuren verwenden können. Ne? Aber wie gesagt, das alles führt zu nichts tatsächlich. Die Familie bleibt auch erstmal im kompletten Ungewissen. 2 Tage lang schmoren die quasi, sitzen auf glühenden Kohlen, es gibt kein Lebenszeichen, es gibt auch kein Zeichen eines möglichen Entführers. Die wissen quasi gar nicht, wohin diese Reise geht. Bis dann am Abend des 17. September 1981 das Telefon der Familie Herrmann klingelt. Am anderen Ende der Leitung meldet sich niemand, aber es wird ein kurzer Ton abgespielt, ein Jingle. Und der kann im Nachhinein den Verkehrsnachrichten des Radiosenders Bayern 3 zugeordnet werden. Also wer auch immer diesen Anruf getätigt hat, hat erst diesen Radio-Jingle aufgenommen, um ja, sich wahrscheinlich so die, wie soll ich sagen, die Aufmerksamkeit da zu sichern und dann vielleicht auch so ein bisschen durchzugeben, jetzt kommt eine wichtige Ansage. Ja, okay. Und gleich nach diesem Jingle bricht der Anruf aber ab. Also man kann so ein bisschen vermuten, oder meine Interpretation war immer, dass es vielleicht so ein vorgefertigtes Tape gab, was dann abgespielt werden sollte, was dann aber technisch irgendwie nicht so funktioniert hat. Es gibt auf jeden Fall mehrere Anrufe am 17. und am 18., wo jeweils immer nur dieser Jingle gespielt wird und dann der Anruf abbricht. Das kann ja eigentlich nicht im Sinne des Entführers sein, einfach nur diesen Ton zu spielen. Das wäre ja schon seltsam. Oder denkst du, da könnte was hinterstecken?
Kann ja schon so eine Art Folter sein, ne? Also, dass man dann irgendwie das schon triggern will. Also das Erste, was ich mir jetzt natürlich irgendwie gedacht habe, wenn man ein Kind entführt, dann hat man ja entweder da Absichten eines Triebtäters, der vielleicht pädophil ist. Auf der anderen Seite, bei einer Entführung, wo ich mich dann nachher auch noch bei den Eltern melde, dass da irgendwelche materiellen Zwecke hinterstecken, wobei ich mich dann direkt gefragt habe, ob ich dann die Tochter eines Lehrers entführe oder nicht vielleicht eines Millionärs. Ja, und jetzt kommen noch diese Soundschnipsel dazu, die man auch nicht so wirklich einordnen kann.
Genau, das wird einer der Knackpunkte dieses Falles sein, denn es geht tatsächlich um Lösegeld, dem oder den Tätern. Der möchte sich da offenkundig bereichern an dieser Tat. Und aufgrund der Tatbegehung und verschiedener Dinge drumherum kann man auch davon ausgehen, dass diese Tat relativ langfristig geplant wurde. Da ist viel Vorbereitungszeit reingeflossen. Und dann ist eben genau die Frage, die man sich stellen kann, warum sucht man sich da das Kind eines Lehrers und einer Hausfrau, also ein Haushalt mit einem Einkommen so und auch mehreren Kindern, also denen wird es gut gegangen sein, aber die werden keine Reichtümer angehäuft haben. Und wenn du gleich die geforderte Lösegeldsumme hörst, dann wirst du dich umso mehr fragen, wie der Erpresser da auf die Idee gekommen ist, dass er das da bekommen könnte.
Okay, bin auf die Summe gespannt.
Tatsächlich bleibt es erstmal dabei, dass diese Anrufe ja so nach wenigen Sekunden aufhören und quasi nur die Familie tyrannisieren und eigentlich keine Aussage treffen. Am 18. September erhält die Familie Hermann allerdings auch einen Brief. Dieser ist an die Eltern adressiert. Die Adresse ist mit einer Maschine geschrieben. Der Brief selber ist wie so in einem ganz, ganz klassischen Klischee-Krimi aus so Schnipseln aus Zeitschriften zusammengesetzt. Das hat man ja schon tausendmal gesehen, also die Wörter so ausgeschnitten. Man kann dann anhand der verschiedenen Print-Typen rausfinden, dass der oder die Täter die Zeitung Bild am Sonntag, TZ und Funkuhr benutzt haben. Funkuhr ist so eine Oldschool TV-Zeitschrift.
Okay.
Ja, also wo so, glaube ich, neben so den TV-Sendungen auch noch so ein bisschen Klatsch und Tratsch drin war. Also so eine Mischung aus so Boulevardmagazin und Fernsehzeitschrift.
Die TV-Movie der 80er.
Ja, genau. Ich glaube, die gibt es tatsächlich gar nicht mehr, aber ich erinnere mich tatsächlich auch noch an die hier. Ja.
Okay.
In diesem mit Schnipseln geschriebenen Brief äußert sich nun also der Täter, der Entführer, und er stellt der Familie anheim, wenn sie ihre Tochter lebend wiedersehen möchten, mögen sie ihm 2 Millionen D-Mark Lösegeld bezahlen.
Ah, 2 Millionen. Ja, hat er so einen Oberstudienrat oder weiß er jetzt nicht ganz genau, was für ein Lehrer er ist. Hat nicht mal so 2 Millionen rumliegen. Da muss er schon sein Haus verkaufen und vielleicht auch noch was geerbt haben.
Ja, also 2 Millionen sind eine Summe, die haben die allerwenigsten Menschen ja einfach mal so rumliegen. Ne? Also ich lese dir mal den Briefinhalt genau vor,
ja?
dass du einfach einen Eindruck hast. Da steht: Wir haben Ihre Tochter entführt. Wenn Sie Ihre Tochter jemals lebend wiedersehen wollen, zahlen Sie 2 Millionen Mark Lösegeld. Wir werden Ihnen am Donnerstag anrufen. Wir werden uns mit Pfeifton melden. Sagen Sie nur so viel, Sie zahlen oder Sie zahlen nicht. Wenn Sie zahlen, sechs Stunden nach der Geldübergabe kommt Ihre Tochter frei. Okay. Also das ist so ein bisschen diese Konditionierung, wahrscheinlich dann nochmal der Verweis auf diesen Jingle. Wir rufen morgen nochmal an, der Jingle wird spielen. Dann sagst du einfach nur ja oder nein, zahle oder nicht. 6 Stunden später hast du dein Kind zurück. So, das okay. Ist natürlich,
ne? Das ist jetzt gerade grammatikalisch nicht so ganz 100%ig passt. Kann einfach nur wegen der Ausschnitte geschuldet sein.
Genau, was da vielleicht einfach gerade verfügbar war, ne? Und man einfach nur das genommen hat, was da war, genau.
Okay, also das ist jetzt die Tätergruppe schon mal nicht eingrenzen damit, ja.
Nee, würde ich jetzt tatsächlich auch nicht so verstehen, sondern auch eher denken, dass man sich dann da nicht jetzt die Mühe gegeben hat, dann da eventuell noch einen einzelnen Buchstaben irgendwo auszuschneiden und dran zu hängen, sondern einfach so sinngemäß das so gelassen hat.
Mhm.
Am 21. September, also 3 Tage später, erhält die Familie einen weiteren Brief, der sich ebenfalls aus verschiedenen zusammengesetzten Wörtern aus Zeitungen zusammensetzt. Und der geht da nochmal so auf spezifische Elemente der Übergabe ein. Da steht einfach nur, dass diese Übergabe erfolgen soll in einem gelbfarbenen Fiat 600, dass das Geld in einem Koffer sein soll, der nur 100 Markscheine in einer bestimmten Stückelung enthalten soll, und die sollen alle schon im Umlauf gewesen sein, also dass man jetzt nicht unbedingt irgendwie so neue Scheine hat, dass man keine Zeit mehr hat, die Nummern zu katalogisieren.
Was machen die Eltern jetzt? Also die werden ja wahrscheinlich mit der Polizei Absprachen treffen, also wenn sie schlau sind, machen sie das. Und was ich mich noch frage, ist, Lebenszeichen dann von Ursula gibt es zu dem Zeitpunkt noch nicht?
Gibt es keines, nein. Also das bleibt aus. Die Täter bleiben da den Nachweis schuldig, dass sie A, das Kind haben oder halt das B noch in einem vernünftigen Zustand ist. Denn das ist natürlich auch so eine Sache, ne? Wenn so ein Kind entführt wird, dann kann sich ja im Prinzip Person XY melden und behaupten, sie zu haben. Hm. Einfach weil man weiß, da ist ein Kind verschwunden, und dann vielleicht für sich geltend machen, da irgendwie Lösegeld rauszuschlagen. Ne? Bleibt alles aus. Die Eltern sprechen sich mit der Polizei ab, tatsächlich, da hast du recht, die arbeiten relativ eng zusammen. Die Polizei hat da auch Fangschaltungen installiert und so, aber man kann diese Anrufe halt nie zurückverfolgen, weil natürlich dieser Jingle immer nur sehr, sehr kurz ist. Ne? Mhm. Gleichzeitig wendet die Familie sich an Freunde und Unterstützer, und tatsächlich gelingt es ihnen, innerhalb von wenigen Tagen diese 2 Millionen aufzutreiben. Mhm. Aus ihrem Umfeld und aus so einem Freundeskreis, Unterstützernetzwerk, wo man auch sagen muss, Hut ab, ne? Also ich wüsste jetzt auch da nicht, wie viele Leute innerhalb von 3-4 Tagen in ihrem Umfeld mal ebenso 2 Millionen mobilisieren können. Das ist schon ordentlich.
Das ist schon eine beachtliche Leistung, und das auf jeden Fall. Ich hätte jetzt gar nicht gedacht, dass es in diese Richtung geht, weil klar, so wenn man sich in die Lage der Eltern versetzt, das ist natürlich diese Riesensorge, und man macht, glaube ich, irgendwie alles dafür, um sein Kind irgendwie wohlbehalten wiederzubekommen, und pumpt dann Freunde natürlich an, aber ja, ich kann mich gerade auch noch nicht so richtig in die Lage versetzen. So von außen betrachtet, denke ich mir, ist es auch ein bisschen naiv, sich einfach jetzt diese 2 Millionen da irgendwie in den 100-Euro-Schein in den Koffer zu packen.
Ja, das wirkt von außen natürlich so, aber wie du schon sagst, ich glaube, als Eltern tut man alles, was in der Macht steht, um einfach das Beste für das Kind zu erreichen, das Kind zu schützen. Ne? Das ist einfach, also ich glaube, dieses Gefühl von Elternliebe, das kann man nicht verstehen, wenn man es nicht erlebt hat, tatsächlich. Und ich glaube natürlich auch auf Seiten dieser Unterstützer, das werden auch Leute gewesen sein, denen wahrscheinlich auch klar war, dass sie dieses Geld vermutlich nicht mehr wiedersehen. Ich meine, wie soll das denn auch passieren, wenn die geben das quasi der Familie, und selbst wenn Ursula dann wohlbehalten 6 Stunden später nach Hause kommt, wie soll die Familie das jemals wieder zurückzahlen? Ne?
Okay, also kann man vielleicht davon ausgehen, dass das vielleicht Leute sind, die das nicht so wirklich, ja, interessiert würde ich jetzt nicht sagen, aber die vielleicht da ein bisschen was auf der Kante hatten und dann irgendwie, denen es wichtig war, da irgendwie zu helfen.
Ja, und die offenbar der Familie Hermann gegenüber so wohlgesonnen war, dass ihnen das erstmal vordergründig nicht so wichtig war. Ne? Dann ist natürlich die Frage, wusste der Täter das eventuell?
Ja, ne? Genau.
Also ist dann eventuell diese Entführung doch wieder sinnvoll, und auch die Höhe dieses Lösegelds irgendwie in Anführungsstrichen sinnvoll, weil der einfach das Umfeld der Familie einschätzen kann. Der wusste einfach, okay, das ist ein einfaches Opfer, dieses Kind, das hat feste Rituale. Und die Familie ist zwar an sich nicht so wohlhabend, aber doch so gut vernetzt, dass dieses Geld realistisch ist. Ne?
Ja, und dann wird es ja dann irgendwie zu dieser Übergabe kommen. Ich habe noch irgendwie, was war das, ein gelbes Auto war es, ne? Wo dann irgendwie.
Ein gelber Fiat, ja, genau.
Okay, und der soll dann irgendwo halten, oder wie läuft das ab?
Das ist noch nicht genau definiert. Also es ist nur, in diesem Brief steht einfach nur, dass der gefahren werden soll von Ursulas Vater. Wie genau, das weiß ich dann noch nicht. Ne? Da gehen sie noch nicht drauf ein. Im Brief steht allerdings auch, dass jegliches Involvieren der Polizei in dieser Lösegeldübergabe sofort und unweigerlich Ursulas Tod nach sich zieht. Also sobald die Erpresser da das Gefühl haben, die Polizei ist an dieser Übergabe beteiligt oder überwacht diese Übergabe irgendwie, wird das Kind sofort sterben, auf jeden Fall. Bei einem der Anrufe verzweifelt Ursulas Mutter dann so ein bisschen und fragt quasi so ins Leere nach einem Lebenszeichen ihrer Tochter, was du eben auch schon so angedeutet hattest. Es wird aber aufgelegt, sie bekommt das quasi nicht. Und dann bleiben auch die Anrufe aus. Es gibt keine weiteren Anrufe und auch keine weiteren Briefe mehr. Also es verstummt dann irgendwann so ein bisschen. Die Familie ist dann wieder einige Tage, 2 Wochen sogar, um genau zu sein, im Dunkeln. Und es gibt keine weiteren Details zur Übergabe und keine weiteren Details zu irgendwas. Also die haben das Geld organisiert, die sind quasi gewillt, auf die Forderung einzugehen. Ich glaube, die wären sogar gewillt gewesen, habe ich mal in irgendeiner Doku gesehen. Da ist, glaube ich, Ursulas Bruder Michael zu Wort gekommen. Der ist immer wieder mal in den Medien gewesen. Und der hatte, glaube ich, da auch gesagt, seine Eltern waren auch bereit, bei dieser Übergabe die Polizei außen vor zu lassen. Also die wollten wirklich komplett auf die Forderungen der Presse eingehen. Aber von denen kam dann einfach nichts mehr. Es kam dann keine Meldung mehr, kein Anruf, kein Brief. Und die Familie Hermann sitzt also komplett auf glühenden Kohlen. Die haben diese Kohle, die sind bereit zu tun, was von ihnen verlangt wird. Aber keiner sagt ihnen jetzt, was genau getan werden soll.
Ja, das ist ja schon total komisch irgendwie, ne? Dass dann, also ich denke mir, wenn man so eine Entführung plant, auch wenn das jetzt schwierig ist, sich da rein zu versetzen, dann hat man ja schon irgendwie einen gewissen Zeitablauf irgendwie sich dann vorgestellt und malt sich ja aus, wie das Ganze funktionieren kann und dann mehrere Tage dann nichts von sich hören zu lassen. Natürlich kann so Entführer irgendwas dann in die Quere gekommen sein, aber das macht mich jetzt erstmal stutzig.
Ja, vor allem musst du dir überlegen, du hast jetzt, also wie gesagt, 2 Wochen hören die jetzt nichts von denen. Das heißt, das Verschwinden von Ursula ist jetzt, ja, 3 Wochen her, ne? Du hast in der Zeit quasi das Kind, das du irgendwo verstecken musst. Also das Risiko, dass die vielleicht random entdeckt wird, ist ja immer gegeben. Das muss verpflegt werden. So, ne? Das ist ja auch so dumm das jetzt klingt, das ist ja auch irgendwie ein Kostenfaktor für dich. Du musst dich darum kümmern. Du musst wahrscheinlich immer öfter dieses Versteck auch aufsuchen. Dich darum kümmern. Das sind auch wieder Wege, bei denen du entdeckt werden kannst. Also du willst ja im Prinzip allein zur Risikominimierung diesen Gast in Anführungsstrichen so schnell es geht wieder loswerden, eigentlich, ne?
Wenn du das denn willst.
Wenn du das denn willst. Es wird allerdings dann leider klar durch einen Zufallsfund, dass diese Option niemals bestanden hat. Am 4. Oktober 1981, knapp 3 Wochen nach Ursulas Verschwinden, da fällt einem Polizisten bei einer Suche, also die durchsuchen immer noch nach wie vor auch diese ganzen angrenzenden Waldgebiete. Es gibt immer noch diese Suchaktion mit Hundertschaften, trotzdem eigentlich klar ist, dass die entführt worden ist, einfach auch, um möglicherweise Spuren zu finden. Also nicht unbedingt jetzt Ursula zu finden, sondern Spuren, die ihr Entführer hinterlassen haben könnte. Und da fällt einem Polizisten bei einer Durchsuchung in so einem Waldstück ein Stück Wald auf, in dem der Boden eine andere Farbe aufweist als so drumherum. Also er sieht quasi so einen Flecken Wald, so 2 Quadratmeter Waldboden, die einfach anders aussehen, die einfach wirken, als ob die vielleicht umgegraben wurden vor einiger Zeit, als ob da so ein bisschen, es sieht nicht natürlich aus.
Na, gut aufgepasst, ne?
Sehr gut aufgepasst. Die Polizei entfernt jetzt die Erde und die entfernen so kleine Bäumlein, die da so drauf gepflanzt worden sind, und sie finden eine Kiste. Da hat also jemand irgendwie unter so, weiß ich nicht, 30, 40 Zentimeter Waldboden und auch schon so kleine Kiefern draufgesetzt, um das so zu tarnen, hat jemand also eine Kiste vergraben. Und denen ist die Dimension dieser Kiste erstmal gar nicht klar. Später, als sie geborgen wird, wird denen klar werden, die ist 80 mal 60 Zentimeter groß, 1,40 Meter hoch und 60 Kilo schwer. Das ist also kein Sarg oder so, das ist quasi wie so ein Mini-Versteck, eine Mini-Behausung. Und als sie den Deckel öffnen, sitzt darin die tote Ursula Hermann.
Wow. Also, das ist heftig. Also, ich stelle mir das halt jetzt wirklich so lebendig begraben vor. Hat sie Verletzung? Ist sie da irgendwie drin erstickt?
Es ist so, diese Kiste ist wirklich so eingerichtet, dass sie da eine Zeit lang offensichtlich drin überbrücken sollte. Da ist so eine Sitzbank drin, auf der sitzt sie. Sie hat den Kopf so im Nacken liegend Richtung Deckel, also Richtung Ausgang geneigt. Sie ist unverletzt, in ihrem Schoß liegt eine Tüte. Da gibt es dann so ein Nachttöpfchen, also für ihre Geschäfte gibt es so eine Art Toilette. Es gibt verschiedene Lebensmittel, es gibt ein kleines Radio mit Batterien und es gibt verschiedene Romane, Liebesromane, Westernromane, Gruselgeschichten und auch eine Taschenlampe. Also sie hatte offensichtlich, sollte sie da eine Zeit lang leben können, dass sie dann mit dem Licht dann irgendwie was lesen kann, dass sie was zu essen hat, dass sie ihre Notdurft verrichten kann. Es gibt ein Belüftungssystem am Deckel der Kiste. Da hat jemand so ein Röhrensystem gebaut, das aus dem Waldboden so ein bisschen rausragt und mit dem sie offensichtlich mit Sauerstoff versorgt werden sollte. Allerdings ist da irgendwie durch, weiß ich nicht, Wind, Wetter, was auch immer, ist da Laub reingefallen, sodass es verstopft war. Und deswegen ist sie in dieser Kiste einfach erstickt.
Viel grausamer kann man wahrscheinlich nicht umkommen, ne, als in so einer Kiste zu ersticken.
Ja, also die polizeitechnische Untersuchung wird auch ergeben, dass auch ohne dieses Verstopfen durch Laub sie erstickt wäre, weil dieses Röhrensystem viel zu lang ist. Mhm. Also das ist viel zu umständlich konstruiert. Die Luft hätte sie gar nicht erreicht in dieser Kiste. Es gibt zwei Möglichkeiten. Es gibt die Möglichkeit, dass sie da reingesetzt wurde und einfach relativ zeitnah ohnmächtig geworden ist und erstickt ist. Was aber wahrscheinlicher ist, wofür die auffindende Situation spricht, dass sie bei ihrer Entführung betäubt wurde, vielleicht chloroformiert wurde,
ja,
und dann in dieser Kiste gar nicht mehr aufgewacht ist, sondern einfach direkt gestorben. Also das wäre dann ja noch ein relativ, in Anbetracht der Tatsachen oder der Umstände, ein relativ sanfter Tod. Also sie hätte dann einfach aus dieser Chloroformierung wäre sie einfach gar nicht mehr aufgewacht und hätte auch gar nicht mehr realisiert, dass sie da begraben in so einer scheiß Kiste sitzt, was ja auch ein riesiger Schock ist, ne?
Ja, also das ist tröstend, dass das vielleicht so sein könnte. Das wäre auf jeden Fall eine bessere Option, kann man da, glaube ich, nicht von sprechen. Das ist einfach schrecklich, was da passiert ist. Aber rattert natürlich gerade bei mir im Hinterkopf, was da alles, was diese Umstände sind. Auf der einen Seite denke ich mir, der oder die Entführer, man weiß es ja nicht, an der Stelle, oder zumindest weiß ich es nicht, hat sich was dabei gedacht. Also der wollte offensichtlich dieses Kind wirklich am Leben halten, um offensichtlich ja da auch ein Lösegeld von den Eltern einzufordern. Viele Fragen, die ich jetzt habe, beispielsweise ist er nochmal an dieses Grab, wie man es ja jetzt nennen muss, an diese Kiste nochmal rangegangen und hat dann offensichtlich gemerkt, Mensch, Ursula ist tot, hier ist nichts mehr zu holen, und hat deshalb seine Pläne irgendwie verwerfen müssen. Ich weiß jetzt nicht, ob man das anhand von Spuren nochmal nachvollziehen kann, ob da nochmal jemand dran war. Da müsste ja eigentlich auch Erde in diese Kiste gefallen sein oder irgendwie was. Oder hat er sie da einfach irgendwie vergessen? Also mag man ja nicht meinen, aber das sind so Möglichkeiten, die sich jetzt irgendwie gerade in meinem Kopf aufmachen.
Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Man kann tatsächlich nicht nachvollziehen, ob er in der Zwischenzeit nochmal da gewesen ist und dann gemerkt hat, oh, sie ist tot und deswegen einfach keine weiteren Instruktionen mehr zur Übergabe gegeben hat. Oder ob ihm vielleicht das einfach insgesamt zu heiß geworden ist und er das deswegen nicht getan hat. Es gibt auf jeden Fall auch Fälle, in denen Verbrecher durchaus sich der Tatsache bewusst sind, dass ihre Entführungsopfer tot sind und sie trotzdem einfach das weiter durchziehen, ne? Also das spricht dann auf jeden Fall hier dafür, dass das zwar jemand war, der das sehr akribisch geplant hat, aber dem dann in letzter Konsequenz so dieses ganz, ganz krasse kriminelle Element irgendwie dann so ein bisschen abgeht, ne? Also jemand, der dann noch weitermacht, wenn der weiß, okay, das 11-jährige Mädchen oder 10-jährige Mädchen ist tot und dann noch weiter erpresst, der ist schon ganz, ganz abgezockt.
Spricht ja auch ein bisschen dafür, dass da zumindest ein Funken Empathie ist, wenn halt etwas da ist für die Notdurft, wenn da irgendwie ein Groschenroman, ich weiß jetzt nicht genau, was du genannt hast, oder irgendwas zu lesen da drin war und was zu essen. Das spricht ja auch schon dafür, ne?
Ja, genau. Also die Person hat sich, wie gesagt, offensichtlich darauf eingestellt, A, das Kind am Leben zu halten und B, ja, das klingt jetzt so dumm, ne, aber diesen Zwangsaufenthalt halbwegs gemütlich zu gestalten, also eine Lichtquelle, was zu lesen, das ist ja immerhin schon mal so ein bisschen Zeitvertreib, was zu essen, ne, an die Notdurft wurde gedacht, auch wenn das natürlich alles Tropfen auf dem heißen Stein ist und nicht darüber hinwegtäuschen kann, dass das eine super grausame Tat ist, aber immerhin fließt da auch immerhin sowas wie ein Gedanke an diese Unterbringungssituation für das Kind, ne?
Ja, ja.
Aber wie gesagt, offenkundig war die Planung halt scheiße, weil dieses Belüftungssystem zu aufwendig war oder zu fehlkonstruiert war. Und das ist natürlich auch eine Sache, die man im Hinterkopf behalten muss, ne? Also diese Kiste muss erstmal gebaut werden. Die muss da auch hingebracht und auch da im Boden versenkt werden. Das ist ja auch eine Sache, die machst du nicht an einem Nachmittag mal eben, ne? Also da da wird dieser Planungsaspekt wieder extrem deutlich.
Das spricht dann schon wieder für relativ viel kriminelle Energie, ne? Dass man halt so viel Aufwand dann da reinsteckt. Was sich jetzt natürlich bei mir auch nochmal jetzt so weiter so anschließt an Fragen, weil offensichtlich ist ja jetzt ja leider Ursula dann nicht mehr lebend aufzufinden, sie ist tot. Und wie kommt man an den oder die Mörder ran? Gibt es erstens auf diesem Erpresserbrief irgendwelche Spuren oder auch im Umfeld von dieser Kiste, wo sie drin ist?
Ja, dazu kommen wir. Es gibt nämlich beides tatsächlich. Also erstmal wird diese Kiste untersucht und ja, da findet man erstmal tatsächlich nur Eichhörnchenhaare, irgendwie Klade so im Wald. Ist natürlich klar, dass es wahrscheinlich kein Eichhörnchen war. Man findet einen Fingerabdruck auf einem Stück Tesastreifen, der da irgendwie benutzt wurde, um das zu bauen. Man findet einen Gürtel, ein Stück von einem Gürtel, das offensichtlich abgeschnitten wurde, um teilweise diese Röhren zu befestigen für das Belüftungssystem. Und man findet später an einer Schraube eine DNA-Spur. Zu der kommen wir noch. Das ist nämlich für mich das interessanteste Element an diesem Fall. Aber dazu kommen wir nachher noch. Mhm. Das war's aber erstmal. Also man gleicht diesen Fingerabdruck mit der polizeilichen Datenbank ab. Es gibt allerdings keine Übereinkunft. Und erstmal hat man da nichts, womit man arbeiten kann. Wie gesagt, man kann den Tod von Ursula, diesem Erstickungstod, zuordnen. Sie ist ansonsten komplett unverletzt. Also der Täter hat da auch nicht irgendwie, ja, keine Ahnung, keine sonstigen Dinge mit ihr versucht oder so. Ne. Die hat auch keine Abwehrverletzung, keine Kratzer. Die ist offensichtlich in Anführungsstrichen gut behandelt worden, was dann eher wieder darauf hindeutet, auf diese Theorie, sie ist vermutlich betäubt und dann betäubt in diese Kiste gesetzt worden.
Und das Motiv ist ja dann auch eher wahrscheinlich Habgier.
Ja, also höchstwahrscheinlich reine Habgier, genau. Die Polizei konzentriert sich jetzt natürlich auch auf diese Kiste, das ist jetzt irgendwie so, das rückt so in den Fokus der Ermittlungen, denn denen ist natürlich auch klar, diese Kiste, die ist riesig, der Transport muss eventuell jemandem aufgefallen sein. Das in den Wald bringen müsste jemand aufgefallen sein, eventuell auch das Ausheben von diesem Loch. Ne? Das ist ja wirklich, das ist ja auch kein Loch, was du an einem Tag mal eben gräbst. Das wird wahrscheinlich über mehrere Tage stattgefunden haben. Und da kann man ja schon auch die Hoffnung haben, dass, weiß ich nicht, Leute, die täglich spazieren gehen, Waldarbeiter, Förster, Jäger, dass irgendwer das vielleicht bemerkt haben könnte. Oder auch andere Kinder, die im Wald spielen. Und sie haben natürlich die Hoffnung, dass, wenn schon nicht der Bau der Kiste irgendwem aufgefallen ist, vielleicht der Kauf dieser Einzelteile, weil das ja auch eine seltsame Kombination ist, was da alles gekauft wurde. So, aber letzten Endes bringen all diese Aufrufe nichts. Man wendet sich auch an Aktenzeichen XY, man wendet sich an die lokalen Medien, aber das fördert erstmal alles nichts zutage.
Okay, ich würde den Täter jetzt wahrscheinlich auch eher so in dem lokalen Umfeld vermuten, oder? Gerade wenn du so ein riesen Loch da aushebst, du musst ja wahrscheinlich mehrmals dann da anrücken, dann wirst du ja keine hunderte von Kilometern da überbrücken, oder?
Genau, das tut die Polizei halt auch. Die gehen davon aus, dass das jemand ist, der ja wahrscheinlich in der Nähe der Hermanns wohnt, der vielleicht auch daher so die Routinen von Ursula so ein bisschen mitbekommt und vielleicht auch einfach wusste, dass die dienstags immer irgendwie alleine unterwegs ist. Ja, der das einfach unbemerkt beobachten konnte, ohne dass das den Hermanns irgendwie aufgefallen wäre. Und so stoßen sie 30 Meter vom Elternhaus von Ursula quasi auf ihren Hauptverdächtigen. 30 Meter weiter, also ein Haus weiter quasi, wohnt der arbeitslose Fernseh- und Fernmeldetechniker Masurek. Und also Werner Masurek, genau. Der ist geschieden, der ist hoch verschuldet, der ist arbeitslos und dessen Frau war früher mal Putzkraft bei den Hermanns. Also da könnte man davon ausgehen, dass die vielleicht so ein bisschen über die Verhältnisse Bescheid wusste, vielleicht auch so diese Routinen kennt. Und der gilt als ja, Tüftler und handwerklich sehr geschickt. Und der gilt eben auch als jemand, der ja so in dem zu der Zeit schon so mit so Tontechnik eben aufgrund seines Berufes auch zu tun hat. Also der besitzt Tonbandgeräte, der könnte auch so Tapes schneiden für dann diese Anrufe und so. Ne? Ja. Das ist ja auch so eine Sache, die kannst du heute natürlich in unserem Zeitalter, macht das jeder 12-Jährige auf seinem Handy, aber damals in den 90ern, da war das noch nicht ganz so leicht. Ja,
brauchst du mindestens mal irgendwie so eine Tonbandmaschine, die du haben musst, ne, mit einem Lautsprecher und musst das dann ja quasi abspielen. Das ist, ja, und du musst es aus dem Radio aufnehmen, das ist natürlich auch 81, muss man da schon ein bisschen technisches Verständnis für haben.
Ja, also wie gesagt, als Kind der 80er, 90er, ich kann mich tatsächlich bewusst nur an ein einziges Elternpaar erinnern aus meiner Kindergarten- und Grundschulzeit, wo ich früher öfter ein- und ausgegangen bin, die so ein Tonbandgerät hatten.
Ja.
Das hatte ja auch nicht jeder, ne? Also ich fand es total faszinierend, dieses Ding, und damit rumzuspielen, aber das war halt auch kein alltägliches Utensil in irgendwelchen Haushalten, ne?
Ja, ich kenne das immer so ein bisschen von den Erzählungen von älteren Kollegen, die dann von Tonbandgeräten erzählen, die sie dann mit auf Terminen hatten, die dann ja auch so, die hatten ja mehr oder weniger so einen Koffer dabei, ne, weil das
Genau,
Teil ja
genau.
auch jetzt nicht so wirklich klein und praktisch war und dann wirklich Schnittarbeit da war, weil man ja dann quasi das Tonband schneiden musste und dann auch wieder an den richtigen Stellen zusammen heften musste. Also wirklich sehr aufwendige Arbeit.
Ja, ich finde diesen technischen Fortschritt bei so, wenn man dann so ältere Fälle liest und auch dann so in der eigenen Erinnerung kramt, immer total, total krass. Ne? Wir hatten, einer unserer ersten Fälle war Hinterkaifeck, der ist ja nun schon 100 Jahre alt. Und da hatte ich dann Daniel erzählt, dass die Polizei, die da vor Ort war, die hatten den absolut heißesten Scheiß der damaligen Zeit dabei, also technisch absolut hochgerüstet. Die hatten nämlich eine mobile Schreibmaschine am Start. Ne? Das ist so, das ist dann heute so aus heutiger Sicht so total süß, aber das war damals so der absolut heiße Scheiß. Ne?
Ja, muss man haben, so ein Teil. Also, ist ja wie ein Laptop.
Ja. Er hat ein Alibi, dieser Werner Masurek, der sagt, dass er an diesem Entführungsabend mit zwei Freunden Spiele gespielt hat, also so ein Spieleabend, verschiedene Brettspiele wurden wohl gespielt bei denen zu Hause. Ja, Freunde, Familie, das ist natürlich auch immer ein relativ wackeliges Alibi, da kann man halt schnell auf diesen Gefälligkeitsgedanken kommen. Seine Frau erhärtet den Verdacht, oder seine Ex-Frau erhärtet den Verdacht gegen ihn so ein bisschen, die zeichnet nämlich kein so nettes Bild von ihm, die sagt, dass ihr in der Ehe irgendwann klar geworden ist, dass der auch eine sehr dunkle Seite hat, als der in einem Streit, da hatten die beiden einen Streit und die Frau hatte einen Hund mit in die Ehe gebracht. Und er hat dann quasi im Zorn diesen Hund in eine Tiefkühltruhe gesperrt, bis er verstorben ist, um die Frau quasi zu quälen und zu peinigen.
Boah, das ist natürlich sehr viel sadistisches Potenzial.
Ja, also das ist wirklich eine Sache, die ich. Ja, da läuft es mir wirklich kalt den Rücken runter. Ne? Gerade auch bei so Tieren, da reagiere ich aber auch immer noch irgendwie empathischer als bei Menschen.
Das ist
Also ich kann
komisch,
mir
ne?
wirklich.
Ja.
Ja, es ist wirklich so, ich habe jetzt irgendwie so ein Video von so einem gequälten Hund gesehen und ich kann mir tausend Gründe vorstellen, aus denen ich irgendwie mit einem Mord erklären könnte oder auch, dass man Menschen irgendwie aus Wut verletzt, aber ich kann mir keinen einzigen Grund vorstellen, das einem Hund anzutun. Das ist wirklich verrückt, ne?
Ja, das
Aber
ist
gut.
dann ja schon eher purer Sadismus. Also seine Ex-Frau belastet ihn mehr oder weniger so ein bisschen durch diese Story. Er hat allerdings ein Alibi, das können wir festhalten. Wie ist denn, vielleicht kommst du gleich drauf, ich weiß nicht, wie ist das denn mit der Spurenlage? Also gleicht man dann quasi diesen Tesafilmstreifen mit dem Fingerabdruck aus der Kiste dann ab mit ihm?
Der Fingerabdruck passt nicht zu ihm. Also der ist nicht ihm zugehörig. Aber man geht sowieso davon aus, dass man es da nicht mit einem Täter zu tun hat. So. Aufgrund seiner ja, kriminellen Energie, die seine Frau da quasi skizziert durch diese Geschichte mit dem Hund und aufgrund seiner Bastelleidenschaft und seiner technischen Fertigkeiten, hält man ihn eigentlich so direkt für das Mastermind. Aber man ist sich darüber im Klaren, dass da wahrscheinlich noch jemand dran beteiligt war.
Okay.
Was ihn belastet zum damaligen Zeitpunkt schon, ist, dass dieses Gürtelstück, das da benutzt wurde, um irgendwie die Rohre so ein bisschen zusammenzubinden, was von dem Gürtel abgeschnitten wurde, zu einem Gürtel gehört, der seine Größe aufweist. Also er hat Gürtel von gleicher Größe.
Aber
Kann's.
was für eine Statur hat der? Also
Er ist so ein untersetzterer Typ. Also nicht fett, aber so untersetzterer Kerl.
aber soll es ja mehrere Leute geben, die dann wahrscheinlich eine relativ ähnliche Gürtelgröße haben? Das fände ich jetzt noch nicht so wirklich ausschlaggebend.
Ja, das ist einfach nur ein Indiz, ne? Das
Ja.
ist wirklich dann einfach ein Punkt, den man sagen kann, wo man sagen kann, okay, das deutet halt auch auf ihn hin, aber es ist natürlich kein schlagender Beweis.
Ja.
Zumal eben so dieser eine schlagende Beweis, den man hätte, der Fingerabdruck eben nicht zu ihm passt erstmal. Und er, wie gesagt, ein Alibi zumindest präsentiert. Aber wie gesagt, er hat diese Nähe zu den Hermanns, er hat durch seine Ex-Frau auch so ein bisschen, ja, vielleicht Zugang zu Informationen über die Hermanns und er hat irgendwie Freunden gegenüber geäußert. Man hat ihn nämlich eine Zeit lang abgehört, bevor man mit ihm direkt ins Gespräch gekommen ist, aufgrund seiner Schulden. Also er träumt davon, die Welt zu umsegeln,
Ja.
hat aber Schulden im sechsstelligen Bereich und hat dann irgendwie so am Telefon Freunden gegenüber gesagt, es wäre irgendwie richtig gut, ein Ding zu drehen, was so 2 Millionen ungefähr brächte, dann könnte man so leben, wie er sich das vorstellt. Und das ist ja dann wieder die Summe, die wir hier auch in dem Fall haben. Das ist dann schon ein deutlicherer Hinweis als diese Gürtelgröße. Ne? Auf der anderen Seite, auf der anderen Seite ist 2 Millionen vielleicht auch einfach so eine Summe, die einem eher dann vorschwebt. Ich weiß es nicht.
Das ist jetzt für mich aber auf jeden Fall auch so das Schwerwiegendere jetzt daran, dass sich das dann schon sehr, sehr verdächtig zeigt. Ne? Wenn man genau den Betrag dann aufruft, der dann da irgendwie in diesem Erpresserbrief gestanden hat. Also, keine Ahnung, was würdest du denn an Summen nennen, wo du, ach, das ist jetzt sehr, sehr potenziell, aber keine Ahnung. Ich würde da eher eine runde Summe sagen. Also, keine Ahnung, wenn das jetzt ein sehr wohlhabender, vielleicht 10 Millionen, aber 2 Millionen, also ist ja sowieso so eine Frage. Ne? Also, das ist schon sehr spezifisch, zu sagen, ich 2 Millionen, mit 2 Millionen könnte ich eine Weltreise machen und meine Schulden tilgen. Und 2 Millionen steht da drin.
Ja, 2 Millionen ist natürlich auch dann im damaligen zeitlichen Kontext, ne, das ist natürlich auch einfach eine richtige Hausnummer. Ja. Das ist ja fast schon, wahrscheinlich wirklich fast schon äquivalent zu den von dir gerade so spontan reingehauenen 10 Millionen. Also ja, nicht ganz, aber
ja.
Das ist schon echt ein Pfund. Da muss man sich auch mal drüber im Klaren sein, dass das nicht ist, wie heute 2 Millionen Euro besorgen. Ne?
Ja, das ist ein ordentlicher Lottogewinn damals gewesen. Ich glaube, das waren so die Jackpot-Größen. So bis 5 Millionen war das, glaube ich, damals üblich. Also viel höher ging es nicht.
Das kann sein, ja. Ich habe auf jeden Fall keine Ahnung, was ich jetzt so spontan nennen würde, aber es wäre auf jeden Fall auch eine runde Summe, definitiv. Und es wäre auch über 1 Million wahrscheinlich. Ich würde meine Lösegeldforderung aber auch davon abhängig machen, natürlich, was ich für ein Opfer habe. Also,
der hört sich ein bisschen komisch an, aber ja.
Ja, also wenn ich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, das Kind von der Reinigungskraft im Haus gegenüber entführe, dann würde ich wahrscheinlich weniger fordern, als wenn ich den Oetker-Spross entführe oder so. Ne?
Da ist immer noch die Frage offen hält, warum man eine Lehrerstochter entführt.
Ja, wie gesagt, auch da könnte man ja, wir hatten ja spekuliert, dass die Person vielleicht wusste, dass es da ein Umfeld gibt, das aushelfen würde. Und da haben wir dann auch wieder den Nachbarn mit der Frau, die da mal geputzt hat, die vielleicht auch solche Informationen, also die vielleicht mitbekommen haben könnten, dass es ein Umfeld gibt, wo Geld vorhanden ist.
Okay, aber jetzt wir sind ja jetzt an dem Punkt, wo wir jetzt auf jeden Fall sagen müssen, dieser Werner Masurek oder wie hieß er?
Ja, genau so.
Der kann es ja nicht alleine gewesen sein, denn wir haben ja diesen Fingerabdruck. Und jetzt ist, ja, wo setzt man da an, so wenn man da jetzt irgendwie ermitteln will? Also erstmal würde mir jetzt in den Gedanken kommen, diese Kumpels, die ihm das Alibi geben, die müssen wir ja erstmal überprüfen.
Genau, jetzt passieren erstmal noch 3 weitere Dinge, die ich noch der Vollständigkeit halber zu Werner Masurek sagen möchte. Der ist auch vorbestraft aufgrund von Diebstählen und kleineren Betrügereien. Also das ist jemand, der zumindest eine Vorstrafengeschichte hat und wo die Polizei dann davon ausgeht, okay, das würde passen, das ist nicht der brave Kirchgänger, der nichts auf seinem Konto hat, sondern das ist jemand, der schon mal ja zumindest mit irgendwelchen Eigentumsdelikten aufgefallen ist. Das würde zu ihm passen, sich zu steigern. In seiner Werkstatt kann nichts gefunden werden, was irgendwie den Materialien gleicht, die zu diesem Kistenbau verwandt wurden, was natürlich auch wieder komisch ist, weil beim Basteln, beim Bauen, Sägen, keine Ahnung, da bleibt auch mal was liegen, da wäre es schon sehr wahrscheinlich, da irgendwas zu finden, wobei natürlich er vielleicht auch ein super pingeliger Typ war, der alles sofort weggeräumt hat. Man findet auch verschiedene Tapes bei ihm, wo auch Mitschnitte verschiedener bayerischer Radioprogramme zu finden sind. Mhm. Wir erinnern uns an diesen Jingle, der von so einer Nachrichtensendung benutzt wurde.
Aber du hast ja gesagt, er ist ja Radiotechniker. Hat er dann auch bei diesen Sendern gearbeitet?
Nee.
Okay.
Er hat offensichtlich irgendwie da für sich diverse Sendungen vom Bayerischen Rundfunk mitgeschnitten. Dieser Jingle, der verwendet wurde für diese Anrufe bei Hermanns, wurde allerdings auf keinem der Tapes gefunden. Also da sind schon wieder so ein paar Sachen, die ihn so ein bisschen davon wegrücken. Man muss ihn dann quasi ziehen lassen, weil das alles nicht reicht für eine Anklageerhebung. Man ermittelt, glaube ich, auch so ein bisschen zumindest den Hintergrund dieser Freunde, die ihm das Alibi geben. Die sind aber unauffällig. Die Spur führt dann aber zu einem anderen Herrn, Klaus P., der wohnt da auch in der Ecke, der ist mit Werner Masurek auch bekannt, der ist auch arbeitslos, auch vorbestraft und der soll häufiger gesehen worden sein, wie er mit seinem Moped, mit einem Spaten in diesen Wald gefahren ist, wo dann später die Kiste gefunden wurde. Und als die Polizei da ihn befragt, was er da gemacht hat und ob das denn stimmt, sagt er, dass Werner Masurek ihm 1000 Mark geboten hätte, wenn er dieses Loch gräbt. Das deutet jetzt also schon wieder relativ deutlich auf.
Das belastet ja den Werner da schon sehr.
Ja, das ist allerdings so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil die Polizei sich nicht so richtig sicher ist, was die Glaubwürdigkeit dieses Zeugen angeht. Der hat wohl auch so ein bisschen Alkoholprobleme und der gilt auch als jemand, der so ein bisschen ja notorischer Geschichtenerzähler ist, sodass man jetzt auch darauf keine Anklage bauen könnte. Abgesehen davon weichen seine eigenen Erzählungen und Darstellungen auch immer wieder ab. Also da fehlt so ein bisschen der rote Faden und ja, das kostet ihm dann sehr viel Glaubwürdigkeit. Von ihm werden auch keine Spuren an dieser Kiste gefunden. Also man kann auch davon ausgehen, ja, dass er ist keiner der Spurenleger.
Das wäre jetzt noch die nächste Frage gewesen, weil das wäre dann ja schon, könnte man zumindest nachweisen, dass er dieses Loch wirklich gebuddelt hat, ne?
Interessant natürlich, dass er sagt, ihm, er soll da dieses Loch buddeln und auch so eine konkrete Summe nennt. Mir wurden 1000 Mark geboten, ne? Und wie gesagt, er nachweist sich auch mit Spaten immer wieder dahin gefahren. Aber man kann, wie gesagt, weder ihm nachweisen, dass er da was mit zu tun hat, noch irgendwie aufgrund seiner Aussage da Werner Masurek wieder belangen. Ein weiterer Mann gerät so ein bisschen in den Fokus, ein ehemaliger Polizist, der immer wieder bei so Tatortbegehungen dabei ist. Also jetzt nicht als Polizist, sondern so als Zuschauer quasi. Und der sich dabei auffällig verhalten sagen soll. Ich weiß nicht, was da in dem Fall auffälliges Verhalten ist, der kein Alibi für die fragliche Zeit hat und dessen Auto auch mehrfach in der Nähe des Hauses der Hermanns gesehen worden sein soll, obwohl er da eigentlich nichts zu tun hatte. Der wird allerdings dann auch irgendwann gestrichen aus diesem Kreis der Verdächtigen, weil man dem nichts anhängen kann. Das hat für ihn aber alles sehr, sehr fatale Folgen. Der muss sein gerade eröffnetes Antiquitätengeschäft schließen, weil halt auf ihm so ein bisschen so ein öffentlicher Verdacht jetzt ruht. Und er einfach da so gerufmordet wird in der Umgebung und der verstirbt dann auch relativ zeitnah an starken Magenblutungen, die seine Familie halt auf diesen Stress zurückführt durch diese falschen Verdächtigungen und also diese Entführung Ursula Herrmann hat da möglicherweise ein zweites Opfer gefordert, ohne das wirklich direkt zu wollen quasi.
Ja, das ist natürlich heftig, wenn du so einer falschen Verdächtigung ausgesetzt bist, wo wir jetzt erstmal von ausgehen müssen, ne? Denn ihm ist das ja nicht nachzuweisen, dass glaube ich schon, dass an so einer Seele wirklich sehr, sehr nagen kann, dass das wirklich schon schlimm ist. Ich bin irgendwie.
Ja, vor allem so eine, entschuldige bitte, vor allem sowas wie halt wirklich der Tod eines Kindes, ne? Das ist ja nochmal, also das ist ja im Prinzip so von außen betrachtet wirklich das Schlimmstmögliche, was man tun kann, ein Kind irgendwie schädigen und töten. Und das ist so ein Makel, der auf dir lauert oder auf dir liegt, wenn du da mal in Verdacht geraten bist, den wirst du einfach nicht los. Ne? Und da kriegst du einfach so den vollen Hass der Gesellschaft auch ab einfach.
Ja. Ich bin jetzt gerade noch irgendwie so bei diesem Klaus P., weil ich habe einen Gedanken im Kopf, den ich gerade mal für mich streichen muss. Und der ist quasi wie bekannt sind die Umstände des Todes von Ursula zu diesem Zeitpunkt, weil kann Klaus P. vorher auch schon gewusst haben, dass da ein Loch gegraben werden musste für die Umstände, weil das könnte ja sonst auch Täterwissen sein.
Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie die Zeitungen da berichtet haben. Ich habe Zeitungsberichte aus der Zeit gesehen, wo auch auf dieses Loch verwiesen wurde und wo die Kiste auch so gezeichnet quasi gezeigt wurde, auch die Position von Ursula in der Kiste, also sehr, sehr detailreich. Ich weiß nicht, ob das vor seiner Befragung veröffentlicht wurde oder nachher, aber ich denke, dass die Informationen der Öffentlichkeit schon zugänglich waren.
Okay.
Und da wurde wirklich relativ viel berichtet. Also wenn du das nachher mal spaßeshalber bei Google eingibst, dann wirst du diese Bilder sehen, wo dann einfach so zeichentechnisch jemand so einen Querschnitt dieser Kiste gemalt hat. Und also man kann da quasi auch sehr, sehr viel Wissen rausziehen aus den Zeitungsartikeln.
Ja, ich habe ja am Anfang gesagt, ich kenne den Fall nicht, aber so mittlerweile, also da klingeln einige Glocken bei mir, dass ich ja schon mal was von gehört habe, aber das ist dann mittlerweile auch sehr, 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 sehr lang her. Also diese Einzelheiten, die habe ich gar nicht mehr am Schirm.
Es hätte mich, wie gesagt, gewundert, wenn du noch nie davon gehört hättest, weil das schon auch so eine Sache ist, die auch immer wieder mal dann im Zuge von irgendwelchen Berichten oder Dokumentationen immer wieder rausgeholt wird. Schon auch einer der, ja, in meiner Wahrnehmung zumindest bekannteren Fälle. Wobei das auch täuschen kann. Also es gibt manchmal auch Fälle, wo ich davon ausgehe, die wollte ich erst gar nicht im Podcast machen, weil ich dachte, die kennt sowieso wirklich jeder. Und selbst da gab es dann Leute, die gesagt haben, ey, boah, noch nie von gehört. Also vielleicht täuscht mich doch einfach meine Wahrnehmung.
Hat man denn jetzt noch irgendwie weitere Verdächtige außer Werner Masurek und diesem Klaus P.?
Nee, hat man nicht. Aber ja, ich nehme es vorweg, Werner Masurek wird letzten Endes verurteilt werden für diese Tat, aber ich komme jetzt zu so ein paar kontroversen Punkten, die ja nicht unbedingt dagegen sprechen, dass er der Täter war, aber die vielleicht in eine andere Richtung deuten oder vielleicht auf mögliche Mittäter deuten könnten. Wir hatten von diesem Klingeldraht gesprochen, der da angebracht wurde, als wahrscheinlich Kommunikationshilfe oder vielleicht auch als Alarmsystem. Der wird einige Zeit später bei zwei Schülern eines nahegelegenen Internates gefunden. Da ist also so ein Internat in Schondorf, also in dem Ort, wo die Onkel und Tante von Ursula gewohnt haben. Und zwei Schüler der Oberstufe, 13. Klasse, die haben diesen Draht. Die geben den quasi ab bei der Polizei und sagen, sie hätten den im Wald gefunden, als sie eine Eule beobachtet hätte. Allerdings war das irgendwie tagsüber. Das macht die Polizei so ein bisschen stutzig, weil Eulen ja nachtaktive Tiere sind, aber weil die Schüler halt kommen und diesen Draht da von sich aus abgeben, glaubt man erstmal nicht, dass die irgendwas damit zu tun haben. Aber wir behalten mal im Hinterkopf, dass dieser Draht in deren Besitz auf jeden Fall war. Die haben das abgegeben. Bei genaueren Untersuchungen der Erpresserbriefe wird bei dem ersten Brief, den ich dir vorgelesen habe, etwas gefunden. Und zwar gibt es da einen Durchdruck auf diesem Papier. Da hat sich etwas durchgedrückt, was auf Papier darüber geschrieben wurde. Da hat jemand Stochastikaufgaben der 13. Klasse gelöst und die haben sich auf dieses Briefpapier durchgedrückt. Die kann man wieder sichtbar machen.
Okay.
Und das ist ja wieder ein dicker Hinweis in Richtung dieses Internates oder dieser Schüler. Oder es ist zumindest auffällig, dass zwei Schüler der 13. Klasse diesen Draht in ihrem Besitz haben und dass sich auf diesem Erpresserbrief Stochastikaufgaben aus der 13. Klasse
Oder
finden.
anders gefragt, warum sollte ein Papier, wo Stochastikaufgaben der 13. Klasse bei einem arbeitslosen Radiotechniker sein?
Das wäre dann exakt die nächste Frage, ja. Dem folgt man aber, warum auch immer, einfach nicht. Also dieser Engel jetzt da irgendwie in dieses Internat zu gehen und da zu gucken, den geht man einfach nicht. Und das ist auch schon so ein bisschen fahrlässig, finde ich. Denn warum sollen nicht zwei Schüler aus der 13. Klasse oder drei irgendwie auf die Idee kommen, sich ihr Taschengeld aufzubessern und so eine Entführung starten? Ne? Und das ist ja, wenn man jetzt mal überlegt, diese ganze Geschichte, das hat ja auch so ein bisschen was Naives, ne? Dieser Kistenbau, dann werden da, wie gesagt, so Comichefte und Groschenromane reingelegt. Comics, wo man dann später rausfindet, also dass diese Schüler auch diese Comics teilweise besessen haben, also die auch gelesen haben, dass es da also Parallelen gibt. Gut, die waren verbreitet, das muss nichts heißen, ne? Aber die Polizei hat sich, glaube ich, damals so auf so einen erwachsenen Täter festgelegt und auch vielleicht auch so ein bisschen auf Masurek festgelegt, dass diese Jugendlichen in deren Gehirn gar keine Rolle gespielt haben. Vielleicht, weil es auch so, ja, Jugendliche aus etwas besseren Häusern waren, die da in so einem Internat abgehangen haben, ne?
Ganz kurz vielleicht der Vollständigkeit halber. Also Masurek gesteht nicht, er bestreitet das getan zu
Genau.
haben.
Genau.
Okay, und also was ist vielleicht auch so seine oder die Strategie so der Verteidigung? Also was sagt er? Also er hat nichts damit zu tun und das ist ein Zufall, dass es da ja die Verbindung gibt mit seiner Frau zu den Hermanns, hießen sie, glaube ich, ne? Also okay.
Dazu komme ich nachher. Ich will diesen Internatsengel noch beenden. Und zwar findet man einige Zeit später in einem Baumstumpf, quasi zwischen dem Fundort und dem Internat, so eine Einkaufstasche, in die so Sehschlitze reingeschnitten worden sind, also quasi wie so eine Maske. Und darin gibt es auch genetische Spuren und die korrespondieren mit denen, die man auch an der Kiste findet. Ich habe gesagt, da gibt es eine DNA-Spur, die man nicht zuordnen konnte. Und die korrespondiert mit dieser improvisierten Maske. Aufgrund deren Zustandes, also die ist so ein bisschen verwittert, kann man ungefähr runterrechnen, dass die in diesem Baumstumpf platziert wurde, ungefähr zu dem Zeitpunkt rum, als Ursula entführt wurde. Und diese DNA-Spur, die nicht identifiziert wurde damals, die in diesem Fall Ursula Hermann offensichtlich eine große Rolle spielt, die taucht einige Jahre später wieder auf in einem Fall, über den wir im Podcast schon gesprochen haben. Da haben wir über den Mord an einer Münchner Parkhausbesitzerin gesprochen, für den ihr Neffe verurteilt wurde. Und da gab es zum Tatzeitpunkt eine nicht identifizierte männliche DNA-Spur in ihrer Wohnung. Und das ist exakt diese Spur, die auch im Fall Ursula Hermann nicht identifiziert werden konnte.
Also, um das gerade mal versuchen für mich einzuordnen, im schlimmsten Fall haben wir hier zwei falsch Verurteilte.
Ja, ganz genau. Im schlimmsten Fall haben wir hier einen Täter, der sowohl was mit der Entführung von Ursula Herrmann zu tun hat und auch mit dem Tod von dieser Charlotte Böhringer. Und das würde halt auch einfach passen aus meiner Sicht, weil das so eine Münchner High Society Dame war. Und da passt, finde ich, dieses Münchner Umlands Dorfinternat Schickeria, das passt zu so einem Münchner Schickeria-Typ dann irgendwie. Ne? Der hat da seine Ausbildung gemacht auf diesem Internat, ist dann in der Münchner Schickeria aufgestiegen. Das ist so ganz interessant, weil aus meiner Sicht gibt es da irgendwo im Münchner Bereich jemanden, der an zwei Taten zumindest beteiligt war und jedes Mal damit durchgekommen ist.
Aber diese DNA, kann man das schon vorausnehmen? Da gibt es keinen Match oder sowas?
Da gibt es kein Match. Also wer auch immer das war, ist zumindest niemals so in Erscheinung getreten, dass er erfasst wurde.
Ja, wobei, also was ich jetzt irgendwie im Hinterkopf habe, ist ja, dass zumindest über den Fall, über den wir jetzt lang gesprochen haben, dass es ja eigentlich nicht sein kann, dass es eine alleine gewesen sein. Und wir sprechen jetzt über den Verurteilten, aber wir reden auch über denjenigen, der offensichtlich da was mit zu tun haben könnte, wo die DNA aufgetaucht ist. Was wollte ich denn gerade fragen? es verwirrt mich gerade wirklich sehr, weil man kann ja schon wirklich in eine komplett andere Richtung denken. Komplett. Und das verwirrt mich gerade so ein bisschen, dass es diese Möglichkeiten gibt.
Also ich denke, es muss nicht unbedingt sein, dass Masurek unschuldig ist. Es kann ja sein, dass er diese Leute aus dem Internat irgendwie kannte und für die wirklich so als Bastler tätig war, dass er diese Kiste konzipiert und entworfen hat. Aber ich finde es halt fahrlässig, dass in diese Richtung Internat nicht ermittelt wurde, nachdem der Trater eben aufgetaucht ist, nachdem diese Stochastikaufgaben gefunden wurden auf dem Blatt Papier. Ja, man hat diese DNA-Abdrücke auch diese DNA-Spur auch nicht abgeglichen. Masurek wird dann letzten Endes wieder angeklagt, oder wird dann angeklagt und wird dann auch verurteilt, und für seine Verurteilung oder für seine Schuld spricht dann beispielsweise, dass er das Tonbandgerät benutzt, das nachweislich benutzt wurde, um diese Jingles abzuspielen. Man kann bei den Aufnahmen, die die Polizei gemacht hat von diesen Anrufen, kann man tatsächlich charakteristische Geräusche dieses Tonbandgerätes rausfiltern und dann nachweisen, dass es das ist, was er besitzt.
Ja.
Das will er aber erst nach der Tat auf einem Flohmarkt gekauft haben. Also da weiß man auch nicht, hatte er das schon zur Tatzeit oder nicht. Der Gürtel tatsächlich gilt als Indiz, der seine Größe hat, aber das muss ja auch nicht sein. Aber seine Tochter, das ist dann vielleicht schon ein großer Hinweis, erkennt teilweise die Literatur wieder, die in der Kiste bei Ursula Herrmann war. Also sie will sie bei ihrem Vater vorher gesehen haben, diese
okay.
Bücher.
Okay, also das erhärtet sich bei mir auch, dass auf jeden Fall Werner Masurek das da mit dabei war. Der ist mit im Boot und der ist wahrscheinlich auch nicht unschuldig verurteilt.
Einen wichtigen Punkt habe ich noch vergessen, sorry. Ursula Herrmann hatte so ein Radio bei sich mit im so ein Kassettenradio. Mhm. Und da wurde irgendein internes Teil ausgetauscht. Das wurde gegen ein anderes Teil ausgetauscht und da wurde dann von der Staatsanwaltschaft auch gesagt, das muss jemand gewesen sein, der wirklich Ahnung von dieser Technik hat. Ne? Und das spricht dann halt auch wieder für ihn.
Sehr wahrscheinlich. Also er ist jetzt so aus meiner Sicht, wie du das so geschildert hast, ist er auf jeden Fall mit im Boot. Aber was halt einfach wirklich offen bleibt, ist, er kann das ja ganz offensichtlich nicht alleine gemacht haben. Sonst wäre ja beispielsweise die Tatortspur, die wir da haben, den Fingerabdruck, der wäre ja nicht da. Also man könnte ihn irgendwie zuordnen.
Ja, genau. Das ist genau das Ding. Ne? Also, dass da auf jeden Fall es zumindest deutliche Hinweise darauf gibt, dass ja man auch in eine andere Richtung ermitteln sollte, dass zumindest über ihn hinaus da noch irgendwer dran beteiligt war, höchstwahrscheinlich. Und das ist eben nicht passiert. Als mögliche Mittäter hat man diesen Herrn dann ins Auge gefasst, der die Kiste, der angeblich das Loch gebuddelt hat.
Ja.
Der ist aber auch zeitnah verstorben, sodass der auch nicht belangt werden konnte. Aber wie gesagt, es ging nie in diese Internatsrichtung.
Lebt denn Werner Masurek noch?
Nee, der ist gestorben.
Okay.
In Haft tatsächlich auch gestorben. Vor einiger Zeit, das ist noch gar nicht lange her, meine Erinnerung sagt 2020, vielleicht war es ein Jahr früher, ein Jahr später, nagel mich da nicht fest, da ist tatsächlich noch so ein bisschen Leben in diesen Fall gekommen. Da hat die Polizei nämlich einen Brief erhalten, wo jemand sich dieser Tat bekannt hat, wo jemand also quasi maschinengeschrieben hat, dass er mit dieser Schuld nicht leben kann, dass er diese Tat begangen hat und hat sich in diesem Brief, also hat sich jetzt nicht irgendwie zu erkennen gegeben, aber hat sich als Schüler dieses Internates damals bezeichnet und gesagt, dass er mit dieser Schuld nicht leben kann und dass er darüber nachdenkt, diesbezüglich dann irgendwie Suizid zu begehen. Also da haben wir wieder einen Punkt, der in diese Internatsrichtung so ein bisschen deutet.
Ah, tut mir leid, das macht mich ja wirklich aggressiv gerade. Also wenn du schon irgendwie, wenn du schon irgendwie da reinen Tisch machen willst und dich von, also, ne, also das ist nach wie auch nicht toll, dass man da irgendwie Suizidgedanken hat, natürlich nicht. Auch wenn man so eine Schuld auf sich geladen hat. Ich glaube, Gefängnisstrafe ist da auf jeden Fall eher angebracht. Aber warum, wenn du reinen Tisch machen willst, warum sagst du denn nicht hier, ich bin's, hebst du die Hand, wanderst ein und dann ist doch dein Gewissen eventuell irgendwie erleichtert.
Ja, vielleicht ist die Schuld dann oder das Schuldgefühl dann doch nicht so groß gewesen. Du hast diesen Brief losgeschickt und so hast du halt die Gewissheit, wenn du deine Schuld nochmal überwindest, dann hast du nichts preisgegeben, was dich irgendwie outet. So, du kannst dann trotzdem nochmal irgendwie zurückrudern und für dich friedlich weiterleben. Ne? So, das ist, du hältst dir diese Hintertür offen, dich vielleicht auch doch nicht umzubringen. Also vielleicht überwindest du diese Schuld ja wieder. Und das Unbefriedigende ist natürlich auch, dass das natürlich auch jeder geschrieben haben kann.
Ja, also und vor allem, also es würde ja eventuell vielleicht auch ein bisschen Frieden bedeuten für die Familie. Also ich gehe mal davon aus, die Eltern werden von Ursula wahrscheinlich auch mittlerweile gestorben sein oder könnten zumindest mittlerweile nicht mehr leben. Aber irgendwie der Bruder, Michael hieß er, glaube ich, das wäre ja für den vielleicht auch irgendwie so für die Aufarbeitung irgendwie eine ganz nette Sache gewesen, dass man da mal Klarheit gehabt hätte. Und so brichst du ja quasi dieses Trauma wieder auf, sagst hier, das Ding ist alles andere als geklärt und da gibt's noch offene Stellen, aber ja, es ist irgendwie sehr eigennützig.
Ja, Michael Herrmann, dem hätte das, glaube ich, viel gebracht. Wie gesagt, er ist öfter mal in solchen Sendungen zu sehen und der glaubt auch nicht an die Schuld von Werner Masurek. Also der hat öfter gesagt, dass er den für unschuldig hält und, glaube ich, ein, zwei Mal dann auch so sinngemäß, ja, okay, es kann sein, dass er beteiligt war, aber er ist auf keinen Fall alleine gewesen. Also dem ist auch klar, dass da irgendwie mehr hintersteckt. Der hat auch Werner Masurek irgendwann während dessen Haftzeit dann nochmal auf Schadenersatz verklagt. Ich weiß nicht, ob dir dieses Vorgehen bewusst ist. Das ist so, wenn quasi es keine Wiederaufnahmeverfahren mehr gibt, dann kann es ein juristischer Kniff sein, die Person, diesen Täter auf Schadenersatz zu verklagen, weil dann auf jeden Fall ein Prozess gestartet werden muss, ein zivilrechtlicher, um zu gucken, hast du Anspruch auf eventuell Schadenersatz? Also dann muss diese Schuld nochmal neu aufgerollt werden. So ist der, dann werden alle Beweise nochmal neu gewürdigt. Das ist quasi ein Prozess, der nochmal bei Null anfängt.
Okay, er wollte damit jetzt mehr oder weniger kein Geld dann von ihm haben, sondern er wollte initiieren, dass genau. Man diesen Fall nochmal neu betrachtet. Okay, ja.
Genau, er hat gehofft, dass ein neues Gericht zu neuen Schlüssen kommt und halt auch diese Widersprüche sieht, die wir auch jetzt hier gesehen haben und sagt, ja, da steckt mehr dahinter, höchstwahrscheinlich, ne?
Ja. Also, ja, nach wie vor bin ich ein bisschen aggro, wenn ich jetzt höre, dass da jemand dann schreibt und dann nochmal neu das Ganze anfüttert, aber sich dann eben nicht vernünftig stellt, sondern irgendwie versucht, nur halbwegs irgendwie so sein Gewissen zu erleichtern und er macht eigentlich das Ganze noch viel schlimmer.
Genau, er macht dieses Fass nochmal auf, 30 Jahre später, ohne Linderung zu bringen, letzten Endes. Ne? Er schürt noch mehr Zweifel und kratzt alte Wunden wieder auf, aber lindert sie nicht. Ne? Es ist fast schon verwerflich tatsächlich.
Ja, total. Total.
Und wie gesagt, ich finde es halt einfach spannend aus diesem Aspekt, dass da diese Spur, diese DNA-Spur gleich in zwei relativ bekannten deutschen Kriminalfällen auftaucht und man einfach nicht weiß, wer die gelegt hat. Und für mich passt einfach so dieses Setting, für mich passt diese Connection Internatsschüler in den 80er, 90ern und dann in den frühen 2000ern so Münchner High Society, das passt für mich so wie Faust aufs Auge, ne? Und ich wüsste einfach so gerne, was dahinter steckt, ob es vielleicht da doch purer Zufall war, das glaube ich halt nicht. Naja.
Heißt aber auch so ein bisschen so auf die Historie geguckt, dass man vielleicht noch so 20, 30 Jahre hat, um den Typen zu kriegen, ne? Oder was meinst du?
Ja.
Also die Zeit läuft schon davon, so. Also.
Die Zeit läuft massiv davon, ja. Ja. Definitiv, der wird damals so. Ja, der müsste in seinen Mit-50ern sein, höchstwahrscheinlich, wenn das einer von diesen Jungs war, ne, mit Ende 50, ja, 10, 20 Jahre, ja. Ja, wir werden es wahrscheinlich niemals herausfinden, es sei denn, der outet sich dann doch nochmal irgendwann. Es gibt ja immer wieder das Phänomen, dass Leute dann so in ihren letzten Lebenstagen dann nochmal ihre Lebensbeichte loswerden möchten, ne, und irgendwie reinen Tisch machen. Das ist so Das ist so eine Sache, an die man sich da klammern kann, so eine Hoffnung. Oder dass der aufgrund von irgendeinem ganz, ganz blöden Zufall dann doch noch irgendwie erwischt wird.
Ja.
Aber ja, je mehr Zeit vergeht, desto mehr schwindet natürlich auch die Hoffnung auf so einen blöden Zufall. Dann bleibt dann irgendwann wirklich nur noch die Hoffnung auf die große Lebensbeichte. Ne?
Hm. Ja, das ist schade, aber ich würde mich natürlich freuen, wenn das irgendwann mal dann doch letztendlich aufgeklärt ist. Also vor der Gerichtsbarkeit ist dieses Ding ja offensichtlich durch. Der Mord ist ja geklärt, aber die Kontroversen, die du da aufgezeigt hast, die sind schon sehr schlüssig, dass man da schon noch in mindestens eine Richtung denken kann.
Ja, tatsächlich. Es ist immer wieder so, ne? Wir stolpern ganz, ganz oft über Fälle, wo die Polizei wirklich absolut herausragende Arbeit macht oder alle Strafverfolgungsbehörden, sowohl Polizei als auch Staatsanwaltschaft. Und man wirklich geflasht ist, was da so an ermittlerischer Ehrgeiz und Eifer investiert wurde letzten Endes, um Leute irgendwie dingfest zu machen. Aber auf der anderen Seite findet man eben auch immer wieder diese Fälle, wo man denkt, da ist jemand entweder relativ schnell vorverurteilt worden, weil der ins Schema passt, oder man wollte das irgendwie schnell abhandeln oder was auch immer. Ne? Man hat sich auf jeden Fall nicht die Mühe gegeben, die gebührend gewesen wäre. Und das ist in diesem Fall halt recht eindeutig so.
Ja. Ja, das ist schade. Man hinterfragt immer so ein bisschen die Umstände, die dann mit dabei sind, warum man halt da diese Internatsschüler da nicht genauer unter die Lupe genommen hat, aber ist halt natürlich aus so einem Abstand her auch sehr schwierig zu rekonstruieren. Sind offensichtlich auch manchmal einfach so subjektive Entscheidungen. Ich glaube, es ist auch als Ermittler gar nicht mal so einfach, ne? Wenn du viele, viele Hinweise bekommst, dann dem Richtigen nachzugehen, wobei jetzt dieser doch als relativ offensichtlich erscheint.
Ja, das denke ich auch.
No.
Aber gut, es ist, wie es ist, ne? Also Werner Masurek ist da offiziell als Täter in die Geschichtsbücher eingegangen, wie gesagt, mittlerweile auch verstorben, sodass das zumindest für ihn egal ist, ob da noch eine Lösung stattfindet oder nicht. Für Michael Herrmann würde ich es mir wünschen, der stand seiner Schwester so nach dem, was ich gesehen und gehört habe, von ihm sehr nah und hat da offensichtlich auch viel Zeit und Energie in seinem Leben rein investiert, irgendwie der Wahrheit auf die Spur zu kommen. Und das ist dann natürlich immer sehr, sehr unbefriedigend, wenn man dann so als True Crime Interessierter von außen mitbekommt, dass die Menschen eben zeitlebens keine Auflösung mehr bekommen. Es gibt ja diesen Fall Friederike von Möhlmann, deren Vater auch irgendwie Jahrzehnte quasi um Aufklärung gekämpft hat und dann letzten Endes verstorben ist darüber. Das ist dann ja von außen tragisch, weil man einfach weiß, dass das so die Lebensaufgabe dieser Menschen war und die einfach nie zu Ende geführt wurde.
Ja, das nagt einfach über viele Jahrzehnte an einem. Und ja, man kann es nur wünschen, dass es jetzt irgendwie vielleicht noch, obwohl es relativ unwahrscheinlich ist, dann doch nochmal irgendwie aus einem Zufall vielleicht ein Match gibt, was diese DNA angeht. Man weiß ja nie, ne? Es gibt ja immer mal wieder irgendwelche Verbrechen, wo dann mal da so aus der Kalten heraus vielleicht auch so ein DNA-Abgleich gezogen wird. Und wenn, ja, der Mensch da, der offensichtlich da in zwei Sachen verwickelt ist, dann per Zufall unter den Leuten ist, die dann vielleicht dann doch mal so einen Speichelabstrich geben müssen, dann ja, wäre es mehr als gerecht, wenn man das vielleicht noch aufklären könnte.
Ja, oder ganz anders, ne? Wir haben das in den letzten Jahren auch teilweise erlebt, dass diese Gendatenbanken, wo du deine DNA einschicken kannst, um dann irgendwie Verwandtschaft auf der ganzen Welt zu finden oder zu bestimmen, weiß ich nicht, bist du 20% Skandinavier, 5% Nigerianer, was weiß ich was. Darauf greift die Polizei tatsächlich auch zurück, hin und wieder. Und das hat auch schon Verbrechen gelöst, weil da auch schon dann Verbindungen zu unbekannten DNA-Spuren gefunden wurden. Eins der bekanntesten Beispiele haben wir noch nicht behandelt, kommen wir noch zu, ist der Golden State Killer, der tatsächlich durch so eine, seine Tochter hat ihr Material da hochgeladen. Das FBI hat dann direkt gesehen, oh, da, das passt zu so ein paar Sachen und ja, zack, hatte man ihn dann.
Ja.
Das ist natürlich auch noch so eine Hoffnung, ne, dass dann vielleicht ein Verwandter von dieser Person da was hochlädt und dann man dadurch irgendwie zugreifen kann.
Definitiv, aber insgesamt ein spannender Fall. Also da kann man viel drauf rumdenken.
Ja, ich finde auch. Ich finde auch, das ist so ein Ding, was ja dann auch nach so einer Aufnahme oder aus Zuhörerinnen-Sicht dann nochmal so nach dem Hören so ein bisschen so Spekulationsraum für so die eigenen Gedankengänge bietet. Ne?
Ja, auf jeden Fall.
Ja, aber bewegen wir uns weg von True Crime. Es war auf jeden Fall cool, dass du den Fall mitbesprochen hast und dass du ihn nicht kanntest. Ich habe dir gesagt, bring gerne irgendwie was für unsere anderen Kategorien mit. Hast du dich da eingebracht?
Ja, das ist die Frage. Also ihr habt ja so ein bisschen auch Musik, gibt ja immer Empfehlungen, ne? Es ist die Frage, ist es die letzte Folge vor Weihnachten oder kommt noch was?
Es kommt noch eine.
Kommt noch eine.
Hoffe ich.
Okay, dann wäre ja doof, jetzt irgendwie Weihnachtssongs zu machen. Das würde ich dann euch überlassen.
Ich weiß es gar nicht, warum auch nicht. Es ist ja Weihnachtszeit. Aber jetzt kommen nicht mit Last Christmas oder so. Oder mit Mariah Carey. Ich hab neulich noch gedacht, es gibt irgendwo ein Paralleluniversum, in dem Mariah Carey im Auto sitzt und sich über irgendein Weihnachtslied abfuckt, was ich gesungen habe. Deswegen ist das macht mich dann glücklich, wenn ich ihr es höre.
Ja, aber was hast du Weihnachtslieder, die du gut findest? Also es sind ja schwierig. Also ich hätte ja zum Beispiel, wenn du so an alte gehst, The Pogues beispielsweise, Fairy Tale of New York, würde ich auf jeden Fall ganz cool finden.
Ich bin nicht so der Weihnachtsmusiktyp, aber ich habe neulich in einem anderen Kontext drüber nachgedacht, gibt es Weihnachtsfilme, die für dich irgendwie zu Weihnachten gehören, die du vielleicht so seit klein auf oder seit Jahren immer wieder gerne siehst und eigentlich speziell mit Weihnachten verbindest?
Es gibt nur Kevin allein zu Hause und Stirb langsam.
Das sind die beiden besten Weihnachtsfilme, ja. Ja. Ich erinnere mich ganz düster, als Kind gab es immer einen Film, Küken nach Kairo. Ich kann mich nicht erinnern, was da passiert, aber ich weiß, dass ich jedes Jahr an Weihnachten Küken nach Kairo gucken wollte.
Kenne ich nicht, habe ich auch nie gehört.
Ich auch nicht, also ich habe es auch nie wieder gefunden oder so. Ich muss mal irgendwie gucken, ob ich das irgendwo finde. Aber es gibt einen Weihnachtsfilm mit Peter Ustinov, Humphrey Bogart und dem großartigen Basil Rathbone, dem besten Sherlock-Holmes-Darsteller von allen. Wir sind keine Engel, heißt der. Das ist für mich so der Weihnachtsfilm schlechthin. Der spielt so in der Südsee, auf so einer französischen Südseeinsel, wo drei Sträflinge ausbrechen und bei so einer Kaufmannsfamilie sich einquartieren und da kommt so der böse Onkel aus England, der guckt, warum die Verkaufszahlen so scheiße sind und die helfen dann quasi der Familie aus. Das ist ein großartiger Film.
Ja, ja, klingt auch eher so nach 60er, 70er Jahre, ne? Also, oder?
Ja, ich glaube späte 60er, ja.
Ja, also was Filme angeht, gibt nichts über Kevin allein zu Hause. Ich glaube, den Film habe ich ungefähr 80 Mal gesehen. Den habe ich auch dieses Jahr schon gesehen, deswegen bin ich auch schon so ein bisschen in Vorweihnachtsstimmung. Aber ansonsten, der Bill Murray-Film hier, Die Geister, die ich rief, ist das auch ein Weihnachtsfilm eigentlich?
Ja, klar.
Ja, ne?
Ja,
ja, ne? Das gucke ich auch häufig und gerne.
Für mich auch ein geiler Weihnachtsfilm, obwohl es ein Thanksgiving-Film ist, mit Steve Martin und John Candy, Ticket für zwei, großartiger Film.
Oh ja.
Wie gesagt, spielt halt zu Thanksgiving, aber da kann man sich ja Weihnachten einreden, wenn man möchte, ne?
Ja. ja, aber
Zug.
Ja, wenn wir bei
Kevin allein zu Hause habe ich noch nicht gesehen.
Echt nicht?
Also dieses Jahr noch nicht. Aber ich wollte nur kurz sagen, ich finde es total süß, dass in dem Wohnhaus, in dem ich arbeite, dass zu Weihnachten immer so ist, dass die Bewohner sich auch voll darauf freuen, dass Kevin allein zu Hause läuft. Und die letzten Jahre haben wir es dann auch immer zusammen geguckt und die lachen sich absolut schepp, weil das natürlich auch so Humor ist, der einfach so, ja, für alle verständlich ist, ne? Also wir haben ja wirklich so kognitiv die verschiedensten Stufen, aber das checkt halt wirklich jeder so, dass das einfach lustig ist, was da passiert. Ich find's cool.
Ja, und es ist halt schon einfach good feeling so. So Rituale sind ja auch gar nicht schlecht, also gerade zur Weihnachtszeit, die ab und zu mal ja die guten Kindheitsgefühle rauf beschwören.
Nee, überhaupt nicht. Finde ich sogar eher gut. Ich habe jetzt so ein bisschen parallel nachgedacht, was ich vielleicht so weihnachtsmusikalisch irgendwie zu bieten habe, und das ist tatsächlich null. Also
ja.
Musik habe ich da gar nichts, die ich damit verbinde. Klar, Last Christmas ist einfach ein saugeiler Song, das kann man jetzt nicht anders sagen. Ich hasse den ja aus persönlichen Gründen einfach sehr, weil ich mit dem einfach mal sehr tot gehört habe, ungewollterweise.
Sollte man auch nicht im Altenheim spielen, ne?
Böse, Flo.
Ja. Was war dein persönlicher Grund, warum du es tot gehört hast?
Ich lag mal kurz vor Weihnachten im Krankenhaus mit einem kaputten Knöchel und einem kaputten Knie und konnte auch nicht aufstehen und so. Und der Zimmernachbar, der hatte einen Unfall, der ist von einem Gabelstapler angefahren worden, der konnte auch nicht aufstehen. Und der hatte, ich hatte einen Ghetto-Blaster und er hatte die Maxi-CD von Last Christmas. Und ich habe die in dieser Zeit ungefähr 600 Mal gehört und ich danach war dann irgendwann, geht nicht mehr, ich kann es nicht mehr. Ich finde, es ist wirklich ein gutes Lied. Ich mag ja auch das Video, das Feeling, was dieses Video so transportiert, aber ich kann es nicht mehr hören.
Es ist ja auch so ein Liebe- oder Hass-Song, ne? Also es gibt relativ wenig dazwischen. Ich habe das jetzt irgendwann mal vor ein paar Wochen mal so abgefragt in einer nicht repräsentativen Instagram-Umfrage und es waren tatsächlich doch 75%, die diesen Song mögen.
Das überrascht mich ehrlich gesagt gar nicht. Also das ist ja auch wirklich geil, ne? Das ist objektiv gesehen.
So. Und ansonsten von den neueren Weihnachtsliedern gefällt mir relativ wenig. Aber ich hätte noch einen von Coldplay, Christmas Lights. Der kam irgendwie vor 6, 7 Jahren raus. Der ist richtig, richtig gut. Den mag ich.
Kenne ich überhaupt nicht, weil ich mit Coldplay recht wenig anfangen kann, aber höre ich nachher mal rein. Ja,
Ja.
also auf jeden Fall.
Von den Weihnachtssongs einer der besseren, würde ich sagen. Und es gibt einen tollen von Paul McCartney, aber mir fällt gerade der Titel nicht ein. Aber
Paul
ihr werdet ihn
McCartney.
finden. Bei Spotify oder wo auch immer.
Ja, ich habe auch gar nicht so richtig einen Track der Woche. Ich habe die letzte Woche gar nicht so viel Musik gehört, deswegen habe ich generell keinen anzubieten und halt auch keinen mit Weihnachtsthema. Ach ja, schade eigentlich. Da hätte ich mich tatsächlich ein bisschen drauf vorbereiten können, aber ich bin auch so ein bisschen so ein. Ich bin jetzt nicht so der allergrößte Weihnachtsfan. Also, wenn Weihnachtszeit ist, dann beseelt schon irgendwie so eine friedliche Stimmung mein Herz und ich finde es auch schön, so an Weihnachten oder an den Feiertagen irgendwie so ein bisschen ruhiger zu machen und einfach mal was besondere Dinge zu essen und einfach so ein bisschen sich was zu gönnen, einfach die Tage und sich nichts vorzunehmen. Und ich mag das, dass dann ja immer die gleichen Filme laufen und man im Prinzip 3 Tage das Haus nicht verlassen muss und gut unterhalten wird die ganze Zeit. Aber ja, ich bin jetzt nicht so der Riesenenthusiast.
Ja, es ist halt auch mal so eine Schwelle, also so ein zweischneidiges Schwert. Also so dieses Gefühl, so gute Laune auf Krampf zu haben, ist halt immer ein bisschen schwierig, ne? Also da läuft es ja schon mal drauf hinaus. Und was ich dann auch in dieser Weihnachtszeit oder gerade so rund um Weihnachten einfach auch nicht mag, wenn so Leute diese ganze Weihnachtsgeschichte zu perfektionistisch angehen. Das ist einfach zu viel, zu stressig. Wenn man sich so eine gute Zeit macht, ne, wo du sagst, ja, man verlässt das Haus nicht, man ist jetzt unter sich, je nachdem, wie man es feiert, unter Familie oder so, einfach eine gute Zeit haben. Aber ich finde halt, wenn man diesen Druck immer so aufbaut, ne, das muss alles so toll sein und perfekt, das ist einfach niemals einzuhalten.
Ja, und mich stört da auch einfach so, keine Ahnung, dann meldet sich irgendwelche Verwandtschaft, die du das ganze Jahr über nicht hörst, oder du musst dann dran denken für, weiß ich nicht, Cousine XY, mit der du nichts am Hut hast, irgendwelche Geschenke rauszusuchen oder so. Und es ist dann immer so ein bisschen auch, es hat dann auch oft diesen verlogenen Aspekt so ein bisschen, finde ich.
Ja.
Den habe ich mir aber schon vor langer Zeit abgewöhnt, das gibt's bei mir alles gar nicht.
Die kriegen alle keine Geschenke.
Gibt alles nichts. Ne? Sollen sich ficken, wenn die das ganze Jahr über nicht da sind. Wenn die das ganze Jahr über nicht da sind, dann müssen die auch an Weihnachten nicht kommen.
Kann man einfach mal so eine Weihnachtskarte schreiben. Fick dich.
Ja, und ich hasse meine Nachbarn zutiefst. Ich gucke hier auf so ein Mehrfamilienhaus aus meinem Garten und da ist irgendwie im 3. Stock so eine Familie, die hat sich offensichtlich vorgenommen, jede blinkende Lichterkette, die sie irgendwie finden können, zu kaufen und aufzuhängen. Das ist so ein unfassbares Sammelsurium von verschiedenen Farben und Lichtern, die auch alle asynchron blinken. Das macht einen wirklich wahnsinnig, wenn man dann eine Sekunde draußen steht und drauf
Also
guckt.
ein bisschen
Aber
so Viertel
naja.
vor Epilepsie, ne?
Ich weiß echt nicht, wie man in dieser Wohnung leben kann, ohne schon mindestens einen Anfall bekommen zu haben. Ja,
Das ist einfach nicht
tatsächlich.
schön. Also wenn dann so Beleuchtung, dann bitte immer so schön so einfarbig, ne? Weiß oder vor allem warmes Licht, aber bunt ist bei mir auch schon raus.
Ja, und wenn einfach wenn das blinkt in so verschiedenen Taktungen, ne, und das ist dann, irgendwas blinkt total schnell und hektisch, irgendwas ist so langsam und behäbig und es ist einfach, das Gehirn kann diese Eindrücke einfach nicht verarbeiten. Du stehst da und willst morgens deinen Kaffee trinken und dir platzt einfach die Rübe, weil du da unwillkürlich drauf gucken musst, ne.
Frage ich
Ach,
mich allerdings,
grauenhaft.
ob's auch Weihnachts-True-Crime-Fälle gibt.
Ja, es gibt tatsächlich welche. Also du meinst, wo dann auch an Weihnachten
Genau.
gemordet wird, ne? Ja, da gibt's tatsächlich gibt's so ein paar. Es gibt irgendwie einen relativ bekannten aus Amerika, wo ein
Diese Geschichte,
Mann seine.
wo der ins Auge geschossen wird, diese Geschichte, wo man das erst ganz
Weißt?
spät checkt, habe ich jetzt gerade bei hier Lotti gehört. True Story.
Kann sein, weiß ich nicht. Also ich habe es nicht so im Detail. Es gibt auf jeden Fall so ein Familienmassaker, wo so ein Typ seine ehemalige Familie, also der ist getrennt und hat keinen Kontakt zu seinen Kindern und tötet dann auf jeden Fall alle und der erscheint dann auch stilecht im Weihnachtsmannkostüm am Heiligabend und legt alle um quasi.
Ach,
Das ist
schön.
ja, also hat irgendwie keine Geschenke dabei, aber andere Dinge halt. Ich glaube irgendwie auch, weiß ich nicht so, ich muss mich da mal einlesen, dass wir vielleicht irgendwann zu einem Weihnachtsspecial machen. Ich glaube, der hat dann auch irgendwie einen selbstgebauten Flammenwerfer und so eine Kacke, das ist ein richtiger Freak gewesen scheinbar.
Wow.
Ich habe das nur ein oder zweimal gehört und dachte mir so, was ist denn eigentlich los mit den Menschen, dass die so steil gehen auf, naja, den Fall, den du jetzt angesprochen hast, weiß ich nicht, muss ich mal bei Lotti reinhören.
Ja, wie heißt denn diese neue Geschichte da?
Plothouse, glaube ich.
Plothouse, der aktuelle Fall. Ja,
Ja.
dann will ich auch nicht zu so viel sagen, falls du ihn nicht gehört hast. Aber der spielt,
Also.
glaube ich, auch an Weihnachten. Ja.
Also Plothaus habe ich generell noch gar nicht gehört, muss ich sagen. Aber ja, sollte ich mal tun, weil ich finde Vis-à-vis eigentlich ziemlich cool, muss ich sagen.
Ja.
Die hat man ja auch schon irgendwie so seit 1000 Jahren begleitet, die einen so ein bisschen. Die hat ja früher auch so viel so Hip-Hop-Journalismus gemacht und das war ja immer auch so meine Sparte. Und deswegen habe ich die dann auch so in für mich musikrelevanten Veröffentlichungen auch öfter gesehen, ne? Und dass die jetzt halt auch noch irgendwie so True Crime begeistert ist und da am Start ist, macht sie halt eigentlich nur umso sympathischer. Ja, höre ich mal rein.
Ja, müsste die letzte Folge gewesen sein. Da macht sie sogar, glaube ich, mit ihrem, ist es mittlerweile ihr Mann? Ich weiß es nicht. Ich glaube, sie ist verheiratet.
Die ist verheiratet, ja.
Ja, dann,
Savvy, dieser Musiker,
genau, mit
ne?
dem macht sie die Folge und spielt an Weihnachten, hat aber nichts mit Weihnachten zu tun.
Ja. Okay, ich bin gespannt. Ja. Also ist das quasi auch schon, hast du da schon deinen One Love vorweggenommen, quasi Plothouse, also reinhören, ja. Okay.
Ja, das ist definitiv gut. Also ich habe die ersten Folgen gehört, also von den ersten vier fand ich wirklich drei richtig gut. Eine Story hat mich nicht so richtig abgeholt. Könnt mir ja dann später schreiben, welche das für euch gewesen ist, weil die war so ein bisschen, naja, nein, ich darf nicht so viel dazu sagen, sonst ist die Story vorweggenommen. Aber eine von denen, die jetzt schon draußen sind, die hat mir nicht so zugesagt, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, sind das denn alles True Crime Fälle oder sind das auch so fiktive Geschichten? Also so gibt es ja auch
Ja.
öfter, dass die das so mischen. Es gibt ja so Podcasts, die mischen das so ein bisschen, die machen True Crime Stories, aber dann auch gerne so fiktive Stories und auch so Creepypasta, wo man die halt auch dann natürlich eher so in die fantastische Richtung geht, ne?
Fiktiv ist genau das Stichwort für die Folge, die ich nicht mag.
Ah, okay.
Genau, und ansonsten ist es, ja, es ist halt jetzt wirklich nicht nur True Crime, sondern auch so abgefahrene Geschichten, ne, die dann auch, wo dann halt auch Verbrechen irgendwie eine Rolle spielen, aber wo halt die Geschichte einfach wirklich verrückt ist. Ich glaub, da
Ja,
geht sehr,
denke
sehr
ich.
viel. Das ist eigentlich auch nicht schlecht, wenn man sich das so ein bisschen offen lässt, ne?
Ja, also wenn man da Bock drauf hat. Ich meine, keine Ahnung, Mann, das muss halt jeder sehen, wie er das machen möchte. Ne? Für uns war ja auch relativ schnell klar, und das hat sich halt so ergeben, dass wir halt Bock haben, nicht nur True Crime zu machen, sondern halt auch immer gucken, so was, worauf haben wir noch Bock, in so einer Folge drüber zu sprechen. Ne? Muss man halt auch nicht cool finden als Zuhörer, gibt es halt auch immer wieder, dass Leute dann sagen so, ey, behaltet eure Meinung für euch oder so, ne? Aber ja, ich denke mir halt, es gibt so viele Podcasts und so viele Materialien, das findet halt jeder was. Wenn jemand halt wirklich nur diese knackigen, fallgebundenen Podcasts haben möchte, gibt es da super viel Auswahl. Wenn jemand ja, damit leben kann, dass auch ein bisschen rechts und links davon gesprochen wird, dann gibt es halt auch irgendwie Auswahl. Und ich persönlich, wenn ich irgendwo zuhöre, finde ich es halt eigentlich immer ganz charmant, wenn es auch ein bisschen mal in andere Richtungen geht.
Ja. Ich weiß auch nicht, wie viel ich jetzt so anspoilern kann, aber ich werde ja auch demnächst was machen. Aber ich will noch nicht zu viel sagen, weil,
Doch, mach doch mal.
ja, ich habe halt, also ich kann ja schon mal so die Grundidee spoilern. Also ich will halt ganz gerne Geschichten erzählen, die halt so ein bisschen dieses True Crime Ding umkehren, weil ich es halt wirklich sehr, sehr gerne selber höre. Aber auch mir manchmal denke, einfach so eine positive Biografie zu hören, das wäre doch was Nices. Und in die Richtung geht es, also Menschen, die wirklich was Gutes gemacht haben. Ich weiß, also es liegt ja in der Natur der Sache oder in der Natur des Menschen, dass man halt nicht komplett gut sein kann, sondern dass es immer irgendwelche Schattenseiten gibt. Aber generell auch mal zu zeigen, in diesen Zeiten, sagt man jetzt gerade immer ganz gerne, dass es halt einfach auch Leute gibt, wo man sich irgendwie dran aufrichten kann und die wirklich irgendwie was Schönes gemacht haben. Und ich glaube, die Geschichten will ich gerne erzählen. Also ich habe auch schon so zwei, drei Sachen, arbeite ich jetzt gerade dran. Und das Frühjahr 2025 ist dann angepeilt für einen neuen Podcast.
Finde ich tatsächlich auch schön, so als, ich meine, True Crime ist eine super interessante Thematik, aber so als Gegengewicht einfach so wahre Geschichten hören, die einfach positiv sind und die sehr Hoffnung machen, auch Hoffnung in die Menschheit, ne? Weil man hört das auch ganz oft von Leuten, die sehr, sehr hohen True Crime-Konsum haben, dass die sagen, ich habe dadurch so ein bisschen auch so den Glauben an die Menschheit verloren, ne? Und dann ist es vielleicht auch ganz schön, mal so ein bisschen die andere Seite zu beleuchten. Und da gibt es ja auch durchaus Geschichten, die so ein bisschen so eine Mischform sind. Ich denke jetzt so spontan musste ich jetzt an Tookie Williams denken. Ich weiß nicht, ob du mit dem Namen was anfangen kannst. Das war einer der Begründer der Bloods, also einer der beiden großen amerikanischen
Gangs.
Gangs, Bloods and Crips. Und auf jeden Fall jemand, der da in dieses Gangleben sehr geprägt hat und der auch mit dafür verantwortlich ist, dass diese Gangkultur in Amerika so ist, wie sie ist heute. Und auch ein gewalttätiger Mensch definitiv, der wegen Doppelmord dann im Gefängnis saß und auch hingerichtet wurde. Arnold Schwarzenegger damals als Gouverneur noch die Begnadigung verstreichen lassen. Dieser Doppelmord konnte ihm allerdings nie so, also der war sehr wackelig, da zweifelt man dran, dass er das tatsächlich war. Und der ist im Gefängnis, hat er einen sehr, einen ganz anderen Weg eingeschlagen und hat viele so Projekte gegründet und unterstützt, Jugendliche wegzuholen aus dieser Gangkriminalität, weil der halt erkannt hat, wie negativ das sein Leben beeinflusst hat und hat so Kinderbücher geschrieben, die halt schon Kinder darauf hinweisen sollten, auf dem rechten Weg zu bleiben, und hatte eine riesige Unterstützerschaft von Journalisten, Prominenten, die halt seine Begnadigung gefordert haben, ist dann halt nichtsdestotrotz trotzdem hingerichtet worden. Aber das wäre für mich so ein typisches Beispiel, halt jemand, der, wie du schon sagst, eben nicht nur eine gute oder eine schlechte Seite hatte, aber offensichtlich einen sehr, sehr positiven Wandel vollzogen hat in seinem Leben. Ne?
Ja, und ich finde halt auch gerade so in den Geschichten, die ich mir jetzt auch schon so ein bisschen zurechtgelegt habe, also zwei, drei sind's, ist es halt auch immer so, dass diese guten Geschichten, diese Biografien, die man bewundern kann, wo wirklich Leute was Tolles gemacht haben, auch häufig halt in der Zeit sind, wo halt viel übel ist, ne? Weil sich auch da gerade auch positive Dinge zeigen.
Ja, ganz oft, weil dann die Leute auch einfach, glaube ich, eher so diesen Drang haben, was zu tun, ne? Weil sie einfach merken, so jetzt ist gerade eine Zeit, die, ja, die bietet viel, viel Schlimmes, da muss man was machen, die bietet aber auch das Potenzial, einfach was zu verbessern. Ne?
Oder wo es vielleicht auch an die eigene Existenz geht, ne? An die eigenen Ängste, und man daraus ja vielleicht auch ein bisschen befreiter handeln kann und oder vielleicht auch so ein bisschen instinktiver und ja, so ein bisschen auf den eigenen Überlebenstrieb oder dann halt auch auf dieser empathischen Basis halt einfach sehen kann, was um einen herum passiert und dann aus dieser Position handelt.
Ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich finde das Konzept total spannend. Ich finde es auch cool, wir hatten ja vor ein paar Wochen so lose drüber gesprochen. Ich finde es auch cool, dass du da quasi schon in der Vorbereitungsphase bist. Ja. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich werde es mir auf jeden Fall anhören und ja, wie gesagt, das Konzept überzeugt mich.
Ja, falls dann wirklich das, also es wird was kommen, aber immer die Frage wann, aber dann sage ich gerne nochmal Bescheid. Dann könnt ihr reinhören.
Ja, das werden wir dann auch gerne natürlich mit der Community teilen, weil vielleicht ist da auch der ein oder andere bei, der Bock auf irgendwie, ja, auch mal positive Geschichten hat.
Sehr, sehr gerne.
Und ja, ansonsten schiele ich gerade so schräg auf die Uhr. Ich weiß ja, dass deine Nacht sehr viel früher zu Ende ist als meine, wobei so viel ist es nicht. Ich stehe 1,5 Stunden nach dir auf, morgen früh, also auch nicht so viel mehr Schlaf. Aber ja, im Hinblick darauf würde ich jetzt, glaube ich, One Love und Dislike lassen. Es sei denn, du hast irgendwas, was du unbedingt loswerden möchtest, und ja, würde dich dann ins Bettchen entlassen.
Glühwein. Das Konzept Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt ist doof, weil es ist erst so heiß und der letzte Schlunk ist einfach kalt. Also man weiß halt einfach, dass es eine bessere Lösung dafür gibt in so einem Wärmebehältnis, aber es funktioniert halt nicht auf dem Weihnachtsmarkt. So.
Ich war letzte Woche Freitag das erste Mal seit wirklich 3 Jahren oder so nochmal auf dem Weihnachtsmarkt, und ich habe den Glühwein einfach nicht kalt werden lassen. Das war das Geheimnis. Ich hab ein paar getrunken und die hatten einfach nicht die Chance, kalt zu werden. Man muss wirklich so ein paar Minuten warten, bis man es trinken kann. Ne?
Und dann musst du ordentlich wegziehen.
Ja, genau. Der Tag hat mich allerdings, das war schade, es gab ein sehr enttäuschendes Spießbratenbrötchen. Ich hatte mich auf so ein geiles Weihnachtsmarkt-Spießbratenbrötchen gefreut, und das war aber, ja, das war so eine 5 von 10 und das hat mich dann sehr, sehr enttäuscht. Aber der Glühwein war geil, wobei ich eher so der Kakao mit Schuss-Typ bin.
Also du sagst auch schon politisch korrekt, ne?
Ja, ich meine, natürlich hatte ich die Bezeichnung in meinem Kopf und die stand auch noch an den Hütten, der Lumumba, ne? Für die Leute, die sich jetzt fragen, warum das nicht mehr politisch korrekt ist, Kakao mit Schuss, benannt nach einem afrikanischen Politiker, der erschossen wurde, das ist schon ein bisschen makaber. Ich, also keine Ahnung, wenn ich so sterben würde und ich wüsste, so ein Getränk würde nach mir benannt, ich würde es, glaube ich, wenn ich es jetzt im Vorfeld wüsste, würde ich es witzig finden. Aber das kann man natürlich jetzt, das kann man jetzt Patrice Lumumba nicht unterstellen. Man weiß halt nicht, wie er das sehen würde. Und ich kann schon verstehen, dass man das eher geschmacklos findet, so in dem Kontext.
Ne? Die interessante Maus, aber ich glaube, ich würde im Endeffekt wahrscheinlich genauso denken wie du. Das ist schon eine gewisse Ehre.
Ja, das ist doch, da bleibt doch was hängen. Wenn du jetzt wüsstest, du stirbst so und auf allen Weihnachtsmärkten der Welt gibt's dann irgendwie den Rubens und das ist so ein, keine Ahnung, so ein Moccacino, wo irgendwie ein Schuss rumdreht, ist das doch geil. Also, ich weiß es nicht.
Ja, würde ich nicht nein sagen. Aber es gibt schon Rubens Becher, aber leider nicht nach mir benannt. Also ein Eisbecher.
Ja.
Oder gab es.
Ja. Peter Paul, ne? Ja, ja. Das ist ja dein berühmter Namensvetter, wo unsere Heimatstadt Siegen quasi eine der Städte ist, die für sich geltend macht, dass das die Heimatstadt von Peter Paul Rubens ist.
Ja, ich werd ja häufig gefragt, ob das ein Künstlername von mir ist, aber ist es tatsächlich nicht.
Vielleicht bist du da irgend so eine versprengte Nachkommenschaft. Also vielleicht war der wirklich da im Siegerland unterwegs und du bist da irgendwie so draus her, also du letzten Endes irgendwie draus hervorgegangen. So.
Ja, also ich wäre ja kein Lokaljournalist, wenn ich das nicht schon herausgefunden hätte.
Hast du schon mal nachgeforscht?
Ja, also es gibt tatsächlich keine Chance, dass ich verwandt bin. Leider hat mir damals eine Historikerin da schon Bescheid gegeben. Also die männliche Linie von Peter Paul Rubens ist im 16. Jahrhundert ausgestorben.
Das ist zu lange her für dich. Das ist, so alt bist du nicht, ja. Ja, keine Ahnung. Ach ja, ich finde so ein bisschen so, sich mit so der Geschichte unserer Heimat zu befassen, eigentlich total interessant. Ne? Es gibt da, ja, es ist ja so ein Städtchen, was auch immer so ein bisschen belächelt wird, jetzt so den Ruf hat, irgendwie so eine langweilige Provinz zu sein, aber es gibt da schon auch viele interessante Sachen zu entdecken, finde ich, und auch viele Kuriositäten, wenn man irgendwie beispielsweise diesen geschichtlichen Vermerk hat, dass die Reichskristallnacht in Siegen einen Tag später stattfand als in allen anderen Städten Deutschlands, weil die Siegener NSDAP es verpennt hat, welches Datum jetzt war. Das ist, ja.
Ja.
Hast du mal dieses Siegener Unterwelten dir angesehen?
Ich habe heute tatsächlich noch bei Instagram was dazu gesehen, Fotos und Videos, und ich habe auch schon den einen oder anderen Beitrag dazu gehört, aber ich war noch nie da unten drin quasi.
Für alle, die sich jetzt fragen, worüber wir sprechen, weil die nicht aus unserer Heimatstadt kommen, es gibt unter unserer Heimatstadt ja unheimlich viele Stollen und Berge, Bergwerke, und also die Stadt ist komplett untergraben quasi und halt auch Bunkersysteme, Tunnelsysteme. Und ja, es gibt diese Initiative Siegener Unterwelten, die einen dann so da durchführt, wo man dann quasi die Stadt von unten kennenlernt. Genau, und ich habe gestern bei Instagram was dazu gesehen und habe dann gedacht, das ist eine saugeile Location für so einen True Crime Live-Abend. Da will ich was machen.
Das ist cool, das ist wirklich cool. Ja, klar. Ja. Muss man halt selber so ein bisschen die Technik an den Start bringen. Das ist ein bisschen doof wahrscheinlich, ne? Aber
ich glaube, die Akustik ist mega da unten.
Ja. Aber auch herausfordernd.
Auch herausfordernd, ja. Ja, ich habe überlegt, ich muss mich mal mit diesem Betreiber da in Verbindung setzen und den fragen, ob sowas theoretisch denkbar wäre. Aber ich glaube, das ist eine richtig geile Idee. Also diese Location, die ist übertrieben. Ich war mal in Wien. Kennst du den Film Der dritte Mann?
Nee.
Das ist so ein Klassiker Nachkriegsthriller im Wien der Nachkriegszeit. Da geht es um Medikamentenschmuggel, Penicillin, was da irgendwie geschmuggelt wird. Und da gibt es die dritte Mann-Führung in Wien, wo man so die Original-Schauplätze abgeht. Der Showdown ist halt in der Kloake unterhalb Wiens und da geht es dann halt auch so durch. Das ist atmosphärisch halt einfach unschlagbar. Das ist total geil.
Kann ich mir auf jeden Fall in dem Setting auch sehr, sehr gut vorstellen. So ein paar Spots dabei an, so ein bisschen beleuchtet.
Ja.
Das könnte was Gutes werden. Ja, verfolgt das mal. Ich komme.
Ja.
Ich war ja auch bei euch in Burbach, war ich ja.
Ja, ich weiß. Das war ja auch einfach total schön. Ich liebe dieses Theater. Ich liebe dieses Theater und es war einfach so schön, da auf der Bühne zu stehen. Und ja, wir kommen nächstes Jahr wieder. Also für alle da draußen, nächstes Jahr steht schon einiges. Wir werden wieder in Hamburg sein. Einmal auf jeden Fall, eventuell zweimal. Wir werden in Leverkusen sein. Wir werden in Limburg an der Lahn sein. In Siegen wird es 2 Auftritte wahrscheinlich geben. Wahrscheinlich auch wieder bei der Krombacher Brauerei, auch wieder im Heimhoftheater. Vielleicht auch in Siegen Open Air im Schloss. Das muss noch so ein bisschen geklärt werden.
Leute, ihr seid ja gefragt. Was ist denn da los?
Wir sind wirklich gefragt. Ich verstehe es auch nicht, aber ich finde es gut. Aber ja, wir sind so ein bisschen, ja, aufgrund von Privatleben und so sind wir halt so darauf limitiert, dass wir sagen so, wir peilen an, einen Auftritt pro Monat, mehr schaffen wir nicht. Wir könnten tatsächlich von den Anfragen her mehr, das ist richtig crazy.
Ich glaube, dass ich tatsächlich so halbwegs abschätzen kann, was das für eine Arbeit ist. Und das ist nicht zu verachten. Also das ist so viel Aufwand. Also erstmal für dich, der ja auch die ganzen Sachen erstmal recherchieren muss, dann zusammen da einen Termin finden. Und was wirklich auch nicht zu verachten ist, mit den ganzen Veranstaltern da hin und her und so, das ist auch nochmal ganz, ganz viel Organisationsarbeit.
Ja, manche Sachen fallen dann leider auch hinten runter, weil man es einfach nicht realisieren kann. Wir hatten eine Anfrage für Live-Auftritte auf einem Kreuzfahrtschiff tatsächlich.
Geil.
TUI, mein Schiff, die wären so Richtung so schottische Inseln gefahren.
Das ist nicht euer Ernst.
Und wir hätten, Doch, und wir hätten dann quasi diese Fahrt umsonst gehabt, hätten eine Gage bekommen und hätten viermal auftreten sollen in dieser Woche, also 10 Tage, glaube ich, jeden zweiten Abend. Alles all-inclusive quasi, aber das ist dann daran gescheitert, es war knapp vor den Sommerferien, also Daniel als Lehrer hatte da einfach keine Zeit.
Ja, dann muss er halt jetzt auch mal irgendwie Privatlehrer werden.
Ja, das ist natürlich, so ist das dann halt, ne? Also wenn du so ein Projekt startest und hast aber halt auch noch feste Berufe, dann kannst du leider nicht alles so wahrnehmen, wie es kommt, aber wir sind ja überhaupt froh, dass solche Dinge überhaupt kommen.
Und das ist ja. Ja, es ist ja auch einfach irgendwie schön zu sehen, dass das alles so natürlich wächst bei euch, ne? Also das ist, ja. Es wird so Schritt für Schritt größer und ja, toll zu sehen, dass es auch immer mehr Leute dazukommen. Also besser kannst du eigentlich gar nicht sein, oder?
Ja. Ich finde es halt auch total schön, weil das ja so ein, ich meine, Daniel und ich, wir sind stinknormale Leute, wenn wir jetzt beide vorher große Influencer gewesen wären, dann hätten wir was, dann weißt du, okay, du hast 200.000 Follower, ich habe 200.000 Follower, wenn wir was starten, von diesen 400.000 Leute, 100.000 hören auf jeden Fall rein, ist auf jeden Fall ein Erfolg, ja. Ne? So, aber wir sind halt beide irgendwelche 0815 Spacken aus Nordrhein-Westfalen, die in ihren Wohnzimmern sitzen, so, und das, wir haben kein Geld für Werbung ausgegeben, das hat sich halt organisch entwickelt und deswegen fühlt sich wirklich auch so jeder Mensch, der bei Insta folgt und dazukommt, irgendwie wie so ein kleiner Sieg an, weißt du, was ich meine?
Ja, da kann man auch ganz besonders stolz drauf sein, weil man halt das eben aus eigenem Antrieb geschafft hat, wie du schon sagtest, also wenn du schon so eine gewisse, also es ist ja mittlerweile auch dieses Konzept, was ich auch so ein bisschen hinterfragen möchte, also jeder Promi, der dann irgendwie einen Podcast macht, das ist dann Erfolg, ne? Und dadurch finde ich aber auch, dass so die Kleineren, die wirklich ein inhaltlich gutes Ding machen, untergehen. Und das ist, ja. Und wenn man auch dann noch aus dieser Masse raussticht, wie ihr jetzt beispielsweise, ist das schon sehr beachtlich.
Ja, ich finde auch, weil das Podcasting einfach so krass gewachsen ist und mittlerweile wirklich sehr viele, auch sehr berühmte Menschen Podcasts betreiben. Ne? Gut, da muss man jetzt auch hinterfragen, dass jemand berühmt ist, heißt halt auch nicht, dass jemand unbedingt was zu sagen hat. Ne? Da gibt es ja wirklich auch grauenhafte Beispiele, aber auch sehr, sehr gute Beispiele. Mhm. Ich habe irgendwann mal Kaulitz Hills gehört und ich finde die beiden halt irgendwie total witzig so, ne? Und auch irgendwie total sympathisch, ehrlich gesagt. Ich hatte mir die abgehobener vorgestellt, aber habe dann da so den Eindruck gewonnen, das sind, auch wenn das natürlich total utopisch ist, das sind Weltstars, aber das sind Leute, mit denen könnte man einen Abend sitzen und würde sich wahrscheinlich ganz gut verstehen, so, ne?
Ja, und es dockt halt natürlich an dem Interesse an, einfach zu sehen, das ist ja jemand, den ich schon kenne und ich will jetzt gerne mehr über den erfahren. Es ist ja auch total normal, dass man da gerne mal reinhört, aber es ist halt, ich wollte eigentlich dadurch nur unterstreichen, dass das eine richtig gute Leistung von euch ist in diesem riesengroßen Markt, der es ja mittlerweile ist, mit so einem eigenen Baby, was organisch gewachsen ist, so erfolgreich zu sein.
Ja, also man selber nimmt das, oder ich tue mich schwer damit, so Lob auch anzunehmen oder auch mal selber irgendwie zurückzutreten und zu sagen, das ist eine gute Sache, aber ja, Dankeschön auf jeden Fall. Und wenn man es objektiv betrachtet, dann hast du natürlich recht, ne? Und wir hätten das ja auch so niemals für möglich gehalten. Also es hat sich ja auch schon so wie so ein riesiger Erfolg angefühlt oder ist es halt immer noch quasi bei euch im Radio dann einmal im Monat sein zu dürfen. Ne? Also es ist immer noch irgendwie so surreal, da im Studio zu stehen und zu wissen, okay, dann und dann läuft das Ding fest und das haben wir uns irgendwie ja auch erarbeitet. Wir kannten halt niemanden im Sender, der uns da die Tür aufgemacht hat oder so.
Ja,
ne?
Ja, das ist, aber da muss ich mich wirklich auch jeden Tag muss ich mich da irgendwie neu drauf einstellen oder muss mir das bewusst werden, dass dann auch an so einem normalen Tag irgendwie morgens in der besten Sendestunde 80.000 Leute zuhören, ne? Das ist halt immer, es ist Lokalradio, ne? Aber es ist halt trotzdem eine Masse von Leuten. Also stell dir mal einfach so ein riesen Stadion vor, wo einfach komplett jeder Platz besetzt ist. Das ist halt einfach irgendwie krank. Und dann gehe ich nach Hause und mache einfach, also ich mache ja normale Sachen. Und nach 10 Jahren denkst du dir auch, ja, es ist ein normaler Beruf, aber es ist ja auch nicht normal. Ne?
Ja. Ja, die wird es natürlich noch viel, viel häufiger passieren. Daniel und ich sind jetzt ja so 2-3 Mal irgendwie so im Alltag erkannt worden. Das war schon so total weird und aber auch total, du bist danach irgendwie so 3 Meter größer als normalerweise, ne?
Ja, aber euch passiert das in Hamburg. Mir passiert das hier.
Aber dir passiert das doch laufend wahrscheinlich auch, oder nicht?
Ja, also wenn ich jetzt hier, also bei in Siegen, ja, also klar, das passiert, aber bei euch ist ja schon krass, dass es einfach deutschlandweit ist, ne? Also eure Community da so verteilt ist.
Ja, es war einmal in Hamburg und das war natürlich auch eine Person, die war da für den Auftritt. Das war Zufall, dass wir die getroffen haben, ne? Grüße gehen raus, du weißt, wer du bist. ja, aber das war auch wirklich total surreal. Das ist Ja, das war auch ein richtig krasses Gefühl, wenn du dann so an den Landungsbrücken entlang gehst und siehst dann dein Gesicht da auf so einem, auf so einer Leinwand, so als Werbung für den Abend, ne?
Ah, cool.
Ja, ach, ich, ja, ich höre jetzt mal auf zu schwärmen und mich hier selbst zu beweihräuchern. Wie
Das
gesagt,
habe ich
das
ja
ist
schon
irgendwie so ein
gemacht.
bisschen, ja, das fühlt sich immer so ein bisschen schlecht an, sich so zu loben. Aber was ich sagen wollte, Live-Auftritte nächstes Jahr wird es einige geben und ihr habt auf jeden Fall die Möglichkeit, uns zu sehen. Wir freuen uns über jedes Gesicht und folgt uns gerne auf den üblichen Plattformen, Instagram und so. Wir freuen uns da auch wirklich da extrem. Helft uns nächstes Jahr nochmal eins draufzulegen. Also die Jahre jetzt, die waren sehr, sehr erfolgreich aus unserer Sicht, aber wir möchten das gerne weiter ausbauen. Wenn ihr Bock habt auf Produkte von Holy, dann benutzt unsere
Habe ich
Codes,
was
benutzt
verpasst?
Blutrausch 5, wenn du Neukunde bist, 5 € Nachlass, Blutrausch so für 10% für Bestandskunden. Wir sind tatsächlich seit einiger Zeit Holy
Ach,
Partner.
krass.
Ja, wie jeder ist Holy Partner, aber es macht Spaß. Das ist ein super sympathischer Haufen. Ich feiere die Produkte auch selber. Daniel kommt da gar nicht mehr hinterher mit Trinken. Ich schon.
Ich wollte tatsächlich dieses Probierpaket mal austesten, aber dann habe ich jetzt den richtigen Code.
Dann hast du jetzt den richtigen Code, ja, genau. Ja, und ansonsten, wie gesagt, da immer wieder gefragt wird, es gibt über unseren Linktree die Möglichkeit, zu unserer Ko-fi-Seite zu gelangen. Da könnt ihr uns irgendwie so straßenmusikermäßig irgendwie einen Obolus in den Hut werfen. Da hatten jetzt irgendwie ein paar Leute gefragt, wie finde ich die Ko-fi-Seite? Das ist im Linktree auf Instagram zu finden. Ja, vielen Dank auch da für jeden, der sich beteiligt.
Ja. Und wenn euch dieser Podcast wirklich am Herzen liegt, es gibt nichts Besseres, als Werbung in der eigenen Community zu machen. Also einfach mal einen Podcast zu empfehlen. Also merke ich selber häufig, wenn wirklich jemand kommt, auf den ich einige Stücke halte und er sagt, hör mal da rein, dann mache ich das auch. Also
Ja,
spread the
das ist
word.
unser PR-Team. Das ist unser PR-Team. Ich sage das immer wieder, wir geben kein Geld für Werbung aus und wir sind so krass angewiesen auf die Mundpropaganda von den Leuten, weil ich glaube, viele Menschen, die so Podcasts hören, die haben auch Hemmungen, in so Hobby-Podcasts reinzuhören. Weißt du, die sehen dann, das ist nicht von einem Sender produziert oder von einer Zeitung produziert, dann ist das für die so klar, das kann nicht gut sein. So. Deswegen macht weiter Werbung, erwähnt uns, teilt uns in euren Stories, das macht ihr ja super fleißig. Wir kriegen das mit und wir küssen eure Augen dafür.
So, Geständnis zum Schluss. Verdammt, ich habe fast eine Dreiviertelflasche Weißwein getrunken. Ich hoffe, ich habe mich am Ende nicht zu so viel versprochen oder gelallt.
Nee, also ich habe es dir nicht angehört. Hätte ich nicht ab und zu gesehen, wie du das Glas hebst, dann hätte ich es gar nicht gemerkt.
Puh. Also irgendwie,
Ich habe hier.
naja, also es war sehr spannend und ich musste mich ab und zu ein wenig hier fangen und auf einmal ist das passiert. Es ist passiert.
Ja, wenn man so ins Plaudern kommt, ich habe hier so einen, wie gesagt, so einen großartigen schottischen Whisky, der kam von meiner Amazon-Wishlist und der ist einfach lecker, der ist einfach übertrieben lecker. Und dann beim Plaudern, da geht das halt immer ganz schnell leer.
Ja.
Den Wein habe ich mir abgewöhnt, weil ich einfach weiß, wenn ich eine Flasche Wein zur Aufnahme aufmache, dann mache ich die auch leer. Ich bin nicht so der Typ, der dann da das ertragen kann, die wieder zuzumachen nach der Hälfte oder so. Ich muss die dann, ich bin der Perfektionist.
Also du bist, glaube ich, auch eher so der Weißweintrinker, ne? Rotweintrinker.
Nee, trockener Rot, genau,
Genau,
trockener Roter,
ja.
ja.
Da bin
Ja.
ich, nee, da wäre ich jetzt schon eingeschlafen. Das
Der ist schwer, ne?
hat ganz komische Effekte auf mich. Also Rotwein, Kopfschmerzen und sofort Müdigkeit.
Ja, geht vielen Leuten so. Das ist auch so ein Ding mit dem erwachsen werdenden Gaumen. Ich musste mich da auch erst dran gewöhnen. Ich bin so als Jugendlicher mit so super süßem Zeug eingestiegen. Ansonsten, wenn es leichter sein soll, gerade im Sommer, Empfehlung für dich, falls du es nicht kennst, Vinho Verde, dieser grüne Wein aus Portugal, den man auch kalt trinkt. Das ist so ein, ja, der ist sehr, sehr fruchtig, sehr, sehr lecker. Den kann man so beim Grillen oder bei so einer Gesprächsrunde ganz geil nebenbei trinken. Ich finde den großartig.
Setz doch mal auf deine Wishlist und dann bringst du den, wenn du den bekommst, mit in den Sender.
Ja, wenn wir nochmal im Sender zusammen eine Aufnahme haben, dann bringe ich den mit. Ja, ansonsten, ja, da bin ich auch mal gespannt. Ich werde das nächste Jahr, fülle ich auf jeden Fall noch locker mit Fällen. Da muss ich aber dran denken, deinen Kollegen, die Siegener Nachrichtenlegende Steffen Ziegler zu bitten. Den wollte ich für so eine Doppelfolge an Land ziehen, zu den Siegener Zuhälter kriegen, weil der hat ja nämlich, als wir uns kennengelernt haben, aus dem FF direkt so alle Fakten rausgekommen. Dachte ich, wenn wir da irgendwann eine Folge zu machen, dann muss Steffen Ziegler dabei
Ja,
sein.
ich habe da nur eine Randgeschichte dazu, weil du das gerade angerissen hast. Denn das war der erste Tag, man muss ja so ein Schülerpraktikum machen, ne, in der Schule. Was ist nur so 1, 2 Wochen oder sowas, ne? Also ist nicht lang.
Drei, glaube ich,
Drei
zwei
Wochen,
oder drei Wochen,
damals
ne?
waren es 3 Wochen. Und damals hatte ich auch offensichtlich, obwohl es sich später nochmal umorientiert hatte, wollte ich schon in die Richtung Journalismus gehen und habe bei der Westfalenpost mein Schülerpraktikum gemacht. Und ich kam in die Redaktion rein. Und das Erste, was dann der damalige Chefredakteur sagte, ja, du gehst jetzt mal da ins Gericht in den Rotlichtprozess. Und da bin ich da irgendwie mit 12, 13 Jahren, bin ich dann ins Gericht rüber getigert, hab keine Ahnung von der Materie gehabt, hab mir gedacht, was ist denn hier los? Da war ja krasse Sicherheitsvorkehrungen, es wurde ja wirklich alles abgecheckt. Und dann habe ich quasi die Geschichte um Ronsheimer und Co. erfahren.
Geil.
Ja.
Ich glaube, so 14, 15 ist man, wenn man ein Praktikum macht, ne? Aber ja, auf jeden Fall sehr jung für so eine Thematik.
Ja.
Ja, spannende Story, die siegender Zuhälterkriege, da kommen wir auf jeden Fall noch zu.
Cool.
Ja, das ist crazy. Ich wollte mein Schülerpraktikum tatsächlich bei Radio Siegen machen, weil ich tatsächlich auch irgendwie mir diese journalistische Richtung vorstellen konnte, als ich jünger war. Umso lustiger, dass ich jetzt ja quasi so aus Eigenantrieb sowas Ähnliches mache. Auf jeden Fall, da ging nichts. Ich habe mich da beworben und die waren schon irgendwie 2 Jahre voll gebucht. Die haben quasi, die meinten so, ja, da hättest du dich irgendwie vor 3 Jahren melden müssen, so nach dem Motto. Und ich
so,
okay, shit, ja.
Also Schülerpraktikum, Praktika gibt es bei uns auch mittlerweile gar nicht mehr. Also wenn, dann ist das so wirklich so nach dem Studium. Also 18 sollte man sein und dann kann man 2 Monate Praktikum machen. Aber dann hat man auch ganz gute Chancen, bei uns irgendwie hängen zu bleiben.
Kann ich jedem übrigens nur empfehlen, der irgendwie aus der Region Siegen kommt und Bock hat. Super angenehmes, sympathisches Team, zumindest alle, die ich bisher kennenlernen durfte. Und ja, der Sender an sich ist halt einfach eine Wucht. Also das Gebäude, charmanter Altbau mit so kleinen gemütlichen Studios ist halt einfach. Und die Kaffeemaschine produziert sehr gut.
Das ist das Überlebenselixier, was ich morgen wieder ab 5 Uhr spätestens dort einnehmen werde.
Oh Gott, das ist so eine gottlose Zeit. Ja, dann wünsche ich dir, dass du einen guten Start in den Tag hast und deine Frühschicht im Sender gut absolvierst. Und ja, dann danke nochmal, dass du hier diese Folge mit mir bestritten hast. Und ja, das war, wie ich es im Vorfeld erwartet hatte, auch sehr, sehr angenehm.
Vielen Dank dir, dass ich dabei sein durfte. Und jetzt haben wir uns echt ein bisschen verquatscht. Es ist ein bisschen lang geworden, aber es ist ja Podcast.
Es ist Podcast. Und wie gesagt, wir schrecken nicht zurück vor dem Abschweifen. Das wollte ich sagen. Das ist uns ganz gut gelungen heute.
Ja, schön. Dann jetzt gleich den Segen der Nacht für dich.
Dankeschön. Dir das Gleiche. Und ja, euch da draußen eine schöne Vorweihnachtszeit, wann auch immer ihr das hört. Ich hoffe, ihr werdet reich beschenkt und habt ein friedliches und schönes Fest. In der nächsten Folge baue ich so ein bisschen eure Antworten ein auf die Frage, wie das Jahr für euch war und was ihr euch für dieses vorgenommen hattet und fürs nächste Jahr vornehmt. Das wollte ich mit Daniel gerne zusammen machen. Gute Zeit für euch und nochmal danke fürs Zuhören. Ciao.
Tschö.